Willkommen zu Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung.
Und Awkward Brunch.
Genau.
Das ist eine Crossover-Folge.
Ja, unsere Partner haben uns im Stich gelassen.
Ja, wir sind einsam und haben einander gefunden.
Erika macht noch ihr Sabbatical und Georg ist bei seiner Family.
Bei der Skeptiker-Konferenz, die GUP.
Okay,
cool. Ja, nee, du darfst lachen, es ist okay, es hört sich immer lustig an.
Ja.
Es ist auch, glaube ich, die Muckpudel werden davon hören und diejenigen, die meinen Podcast nicht hören, sind jetzt dazu eingeladen, auch Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung zu hören.
Ja. Ich weiß noch, er hat es gesagt, dass er, also hat er schon den Stand-Up-Auftritt gehabt auf dieser Konferenz?
Nee, wird er noch haben.
Das wird er jetzt dann dieses Wochenende haben. Mhm.
Genau.
Ja. Ja, ich finde das ja interessant, dass Leute in der Freizeit sowas machen. Nee, wirklich.
Machst du Stand-Up nicht in deiner Freizeit?
Nee, das ist alles harte Arbeit. Ich werde damit Freigetränken bezahlt.
Das ist
Arbeit. Also ich krieg die Bezahlung.
Bei deinem Saufverhalten, ne, dann zahlt es sich auch schnell aus.
Ja. Gut, ich bin seit 7 Jahren trocken.
Ich wollte gerade sagen, das meinte ich so. Ein alkoholfreies Bier pro Abend.
Ja, als ich Christina Boganski kennengelernt habe, wollte sie sich prügeln, weil ich im Süßvergessern das letzte alkoholfreie Bier bekommen habe.
Ah.
Nee, noch besser. Kennst du noch die alten Shows, Stereo Comedy?
Ja, ja.
Und da war doch diese Spanierin, die Barkeeperin.
Die ich
mega heiß fand, weil die so arrogant war.
Mhm.
Das hat auch ein bisschen was mit meiner Mutter zu tun. Kommen wir vielleicht später drauf. Auf jeden Fall, ich hatte mit der immer einen Deal. Es gab halt so wenig alkoholfreies Bier im Süß und die hat das immer für mich quasi zurückgehalten.
Wow.
Und dann kam Boganski und kam dann in Backstage und hat dann wirklich so ein bisschen rumgestüppelt. Wer hat denn hier das alkoholfreie Bier reserviert? Das geht ja gar nicht. Ja. So habe ich sie kennengelernt. Das war das erste Encounter mit Boganski.
Und jetzt wisst ihr so, Leute, wie rough die Comedy-Szene ist. Es wird sich über alkoholfreies Bier gestritten. Ja. Also das ist eine harte Welt da draußen.
So wenig haben wir.
Du hast jetzt mehrmals im Podcast angesprochen, dass du eventuell wieder trinken willst.
Nee, der Zug ist abgefahren.
Wieso?
Kann ich gleich dazu kommen. Lass uns bleiben mit so Freizeit und Gruppierungen und sich so engagieren und so, dafür fehlen mir die Kapazitäten. Dafür habe ich eine zu krasse Soziophobie und auch Menschenhass. Also ich habe so Konferenzen mal gemacht, als ich noch Journalist war, und das hat mir für alle Zeiten gereicht. Es ist halt meistens sehr tröge, langweilig.
Für mich tut das nichts.
Genau.
Also absolut gar nichts.
Aber ich finde es cool, dass es das gibt. Das will ich halt damit sagen.
Total. Ich bin auch immer sehr beeindruckt, wenn Menschen Sachen gut finden, die ich scheiße finde. Ich bin so, interessant. Ja. Das ist ganz toll für dich.
Genau, also, das muss man auch mal appreciaten.
Oh, ich appreciate das total.
Ja.
Auch so Menschen, die im Sportverein sind, und das ist dann so deren Persönlichkeit. Ich bin so, das ist cool für dich.
Ja.
Das ist richtig cool für dich.
Mach das.
Ja.
Ja.
Ich bin nicht dabei. Ich habe gar kein Interesse.
Und deswegen finde ich Stand-Up ja ganz cool. Du bist halt immer alleine am Ende des Tages. Was auch anstrengend sein kann. Manchmal sehe ich so diese Boys Clubs und denke mir so, boah, es wäre auch cool, wenn mal jemand was von mir teilen würde mit, ey, oh mein Gott, neues Set von meinem Best Bro, bla bla bla. So.
Machen das Leute?
Ja, ich habe es jetzt mal übertrieben, aber es gibt ja schon diese Pros.
Soll ich deine Bits teilen mit, oh mein Gott, mein bester Bro, Mann, Dude, Thomas Ewald hat neues Bit.
Nee, ich will es ja gar nicht, aber irgendwie manchmal ist es so ein Prinzip, dass man sich denkt so, boah.
Keiner teilt meine Bits.
Ja. Nee, kennst du das manchmal, dass man sich denkt, einerseits klar, Stand-Up cool, weil es so alleine ist, andererseits aber auch so, boah, zu so einer Gang würde ich auch gerne dazugehören.
Dann musst du Improv machen.
Nee, zu der Gegend will ich nicht gehören.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht.
Du warst einmal da, du hattest eine schöne Zeit, glaube ich.
Das war cool, das stimmt. Wie soll ich sagen, man hört ja ab und zu was vom CCB und dann, also vom Comedy Café Berlin. Ist ein wirklich super Laden, geht da alle hin. Aber manchmal denke ich mir so, ich weiß nicht, ob wir auf aller Wellenlänge sind.
Was hört man denn? Und vielleicht kann ich das bestreiten.
Es ist gerade schwierig, weil ich will nicht dieser Anti-Woke-Mensch gerade sein.
Ja, aber jetzt bist du in der Rolle, Thomas. Let's go. Ja.
War das nicht im CCB, wo eine weiße Frau...
Oh mein Gott, ja, das ist so peinlich. Ja. Erzähl mal die Geschichte und ich sag dann ein bisschen... Der Kontext zu der Geschichte ist super wichtig, aber es ist so schlimm. Ich finde das so peinlich.
Das hat sich bei mir eingebrannt und ich habe schon gedacht, ist das ein Sketch? So einen guten Sketch kann man ja gar nicht schreiben.
Den kann man nicht schreiben. Es ist ganz schlimm.
Ja. Mhm. Ein schwarzer Comedian aus den USA auch noch.
Ich glaube, ja.
Ja, tritt auf und benutzt das N-Wort, weil das halt seine Lingua ist und ja auch ein Empowerment ist für die Afroamerikaner. Und dann steht eine weiße Frau auf und fühlt sich davon getriggert und will einschreiten.
Okay, ja, Geschichte ist ein bisschen anders. Geschichte ist, soweit ich sie verstanden habe, ist, dass es beim Jam passiert. Ne? Das ist so die offene Bühne für alle, so alle spielen miteinander Impro, alle lieben sich, Kumbaya, my Lord, bla bla bla. Okay, wir können dazu so viele Meinungen haben, wie wir wollen, aber letzten Endes ist es eine Community. Das sind wir, ne? Man ist nie alleine. Ne? Im Jam sind ein paar Regeln und dazu, eine der Regeln ist kein Rassismus. Die Person, die eingeschreitet ist, ist die Person, die, ach, fuck it, ich sage es mir scheißegal, ich sage sowieso immer alles und wenn so keiner wird es hören und wenn ich es herausfinde, ist auch egal. Diese Person hat sich so ein bisschen die Power über diesen Abend übernommen, ohne, so, man weiß nicht genau, wie das passiert ist. So, weißt du, es war so Power Vacuum und sie war so, ich steppe rein. Diese Person hat leider auch sehr viele psychische Störungen, mit der sie zu der Zeit zu kämpfen hatte. Ich wurde auch von ihr so total angeschrieben bei etwas, was so von wegen, ich würde Frauen nicht zu Wort kommen lassen. Ne? So, es war richtig, es war so einfach, es war gerade so ein Ding. Das war gerade so ein Ding, dass sie sich für all diese Sachen einsetzen musste.
Okay.
Und die Regel beim Jam ist, dass wenn ich zum Beispiel das N-Wort auf der Bühne sage, dann kann jemand einschreiten und sagen, nein.
Sollte man auch.
Genau, und deshalb gibt es die Regel, damit ich, weißes Mädchen, nicht das N-Wort sage. Nicht, wenn fucking schwarze Amerikaner sagen, die total das Recht dazu hat, das zu sagen. Ja. Und diese Geschichte, die erzählen wir uns einander ja auch mit dem, oh mein Gott, das ist so schlimm, oh mein Gott, das ist so peinlich, oh Gott, nein, das ist so schlecht für uns. Und ich weiß, dass die Geschichte zirkuliert ist und es ist so total fair, weil es ist so abgefuckt. Und deshalb finde ich das so scheiße, dass diese Geschichte zirkuliert als so Symbolbild für das Benehmen, weil es ja gar nicht stimmt.
Das stimmt. Ja, das ist auch unfair, das muss ich sagen. Dann habe ich halt überhaupt keinen Bezug zur englischen Comedy.
Ja.
Und das würde für mich halt bedeuten, ich müsste nochmal so anfangen, wie ich mit deutschem Stand-up angefangen habe.
Ja.
Also ich meine jetzt, die Skills sind schon ein bisschen besser da, ich bin jetzt auf der Bühne auch okay, aber man muss halt nochmal durch diese ganzen sozialen Fettnäpfchen durch, die man ja doch auch, die sehr anstrengend sind, bis man die mal hat, bis man so die Leute einschätzen kann einigermaßen.
Ja.
Und in der deutschen Szene habe ich halt, weil ich es jetzt doch schon länger mache, auch so ein, es gibt keiner mehr einen Fick auf mich.
Wie meinst du das?
So, also ich habe Respekt, weil ich schon so einer der bin, die schon länger dabei sind. Mhm. So, ich gehöre jetzt nicht zu der jüngsten Generation. Und dann wird man so ein bisschen in Ruhe gelassen. Ich muss mich nicht beweisen vor denen, ich kann mein Zeug spielen.
Ja.
Ich muss nicht mit jedem Smalltalk führen. Mhm. Das ist halt auch gut. Ich kann halt wirklich so, wenn ich so Newcomer sehe, tut mir leid, das Wort sagen zu müssen, und ich sehe einfach, und mein Bauchgefühl sagt mir, nee, muss ich mich auch nicht mit denen unterhalten, weißt du? So, das ist halt ganz cool.
Ja. Ja, aber ich muss sagen, dieses Alleine-Sein von Stand-Up, das ist ja das, was mich so lange davon abgehalten hat.
Ah, echt? Das ist interessant.
Total. Das war für mich so, das war eine der größten Hürden, über die ich springen musste. Und da habe ich wirklich mitgekämpft, das zu tun.
Crazy. Also alleine auf der Bühne zu stehen?
Ja. Und auch dieses Alleine, wir sind alles Einzelgänger, diese Mentalität von, im Endeffekt geht es um mich.
Ja.
Und weil ich so aus dem Schauspiel komme und dann halt auch aus Impro kam, war ich so, oh mein Gott, aber das ist ja die Hölle, das Beste überhaupt, dass andere Leute da zu haben, die dir den Arsch retten. So. Ja. Ist ja so geil, nicht alleine auf der Bühne zu sein und so, du verkackst, aber wir verkacken alle zusammen und dann kommt irgendjemand und rettet das und wir haben eigentlich gar nicht verkackt, weil jemand anderes konnte es dann retten. Und wenn du alleine verkackst, bist du so, ja, ich bin selbst schuld, das ist halt mega scheiße.
Ja.
So. Und das habe ich richtig krass dran gehasst. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich könnte Stand-Up so nicht durchziehen, wie ich es durchziehe, wenn ich nicht die Impro-Community hätte.
Ah, okay.
Auf die ich mich dann noch also die so richtig meine Community ist. Das sind so die Leute, weißt du, wenn du irgendein Problem hast, keine Ahnung, so du brauchst jemanden, der sich um dein Tier kümmert oder dein Kind abholt oder etwas, du brauchst irgendetwas Unterstützung, das ist immer jemand da.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob es das genauso in der Stand-Up-Bubble gibt.
Es gibt ein paar.
Also ein paar, also es ist, genau. Aber es ist viel enger, es ist viel kleiner. Was total, das ist nichts. Also ich habe auch Menschen, mit denen ich super eng bin und mit viel gegenseitiger Unterstützung. Mhm. Aber nicht dieses Gefühl von, du fühlst dich nie so komplett, wie sagt man auf Deutsch, at ease, so komplett.
Ja.
Alles ist easy, so du musst nichts irgendwie beweisen, du musst nicht irgendwie mit jemandem ein Gespräch führen, wo du Angst hast, dass du ein Fettnäpfchen trittst, weil du gesagt hast, dass du eine Show nicht magst und der Typ, der diese Show macht, ist dann der andere Typ, der dem diesen anderen Typen sagen wird, dass du da nicht auftreten kannst.
Da muss ich aber mittlerweile sagen, da bin ich total radikal. Mhm. Also, die sollen sich alle ficken. Nee, also...
alle.
Ich mach jetzt nochmal einen großen Bogen. Also erstens... ist es bei mir halt auch ein bisschen so, ich habe jetzt auch nicht den höchsten Respekt vor deutscher Stand-Up-Comedy. Das hilft mir schon mal sehr. Also ich hab nie dieses Problem, ich bin alleine auf der Bühne oder wenn ich jetzt bomben könnte oder wenn ich mal bombe, was könnte der denken und der? Weil im
Endeffekt hilft halt, wenn man nicht so oft bombt, ne? Jetzt, wo ich das gesagt habe, es wird heute Abend so tot, ich werde heute total bomben, jetzt, wo ich das gesagt habe. Anyway, sorry. Du hast keinen Respekt.
Ich bin Mathilde, ich habe eine Agentur. Nee, also für mich ist es halt so, ich sehe es halt so, dass man halt eine sehr große Freiheit hat, seinen eigenen Weg der Kunst zu finden.
Ja, und das ist das Schöne.
Ja, weil es gibt halt keine Pfade, die schon ausgetrampelt sind. Also die gibt's.
Die will man nicht.
Genau, die sind in deutscher Comedy so ausgetrampelt, dass man sie auf Meilen weiter Entfernung sieht.
Ja.
Und dass man da weiß, okay, muss ich nicht hin. Hm. Ich muss keine Damenbad-Jokes über muslimische Frauen machen.
Aber.
Aber wenn die Leute lachen, was soll ich machen?
Aber was mit Damenbad-Jokes über italienische Frauen?
Nee, das ist nicht mein Revier. Ich finde, ich würde ja auch lieber mal hören, anstatt immer diese Klischee-Jokes, so, meine Mutter hat mehr Schnurrbart gehabt als mein Vater, würde ich einfach gerne mal wissen, wie ist der Struggle denn als italienische oder türkische Frau mit den ganzen Haaren?
Weißt du, was der Struggle ist in Deutschland?
Ja.
Willst du den Struggle wissen?
Wir haben keine guten Waxing-Studios.
Erstens das und zweitens, es gibt nicht genügend Auswahl an Waxing-Streifen, so bei Rossmann und DM. Die haben halt eine Sorte und die Sensitivsorte. Ich brauche Auswahl. So ich muss sehen, so für deine Sommerhaut, für deine Winterhaut. So, es ist nicht one size fits all. Ne? Du gehst hier zu Rossmann und die sind so, ja, du hast Damenbart hier. Das sind die Wachsstreifen. Punkt. Ja. Es gibt nichts anderes.
Ja, das ist crazy. So, das sind doch Bits, die ich hören will. Weißt du, da sind wir doch schon
in der
Materie.
Ich habe das mal versucht und keiner fand es lustig.
Nee, ich hab letzte Woche versucht, dass die Feministinnen, die sagen, ich rasiere mich nicht, als Akt der Auflehnung gegen die Schönheitsideale. Und ich sehe die dann immer so bei Instagram und denke mir dann so, aber ihr habt ja nur Pflaumen.
Das ist halt auch.
So, also ich hab ja wegen Fahrradkurierfahren mir die Beine rasiert und ich habe sehr viele Beinhaare und das Gefühl, dann die Beine rasiert zu haben, wow. Also ich habe die Jeans angezogen und habe gedacht, das ist ja ein ganz neuer Unterleib, das ist ja crazy. Und für mich als Mann war das dann so, diese Erfahrung habe ich gedacht, dass man doch, wenn man das mal gemacht hat, als Frau doch niemals darauf verzichten würde, um feministisches Statement zu machen.
Ich habe eine Meinung dazu. Erstens, meine Meinung ist, macht, was ihr machen wollt. Ob das jetzt das größte feministische Statement ist, weiß ich nicht. Sag ich mal so. Ja. Ich glaube, es gibt ein paar größere Dinge, die man machen könnte, aber das sind meine zwei Cents. So wie Männer, die sich die Fingernägel lackieren. Ich bin so, oh ja, hast richtig gut gemacht für die Gleichberechtigung. Ja. Danke für den Kampf. So. Dazu. Wenn ich mich nicht rasiere, ist es 99% Faulheit.
Mhm.
Nee, es, sag mal so, es ist kein Feminismus, es ist nur Faulheit. Ja. Ist mir scheißegal. Wirklich, mein, es ist mir scheißegal. Aber es ist, glaube ich, auch total anders, dieses Feministen, die sich nicht rasieren, ist ein viel größeres Phänomen in Nordeuropa als in Südeuropa.
That's it.
Und das ist halt das Ding.
Obwohl, ich muss sagen, ich war ja auf dem Internationalen Kongress der Anarchie und...
Ich mag Kongresse nicht.
Nee, Journalismus.
Ah, okay.
Für die Jungle World damals. Obwohl, das darf ich jetzt auch nicht mehr sagen, dass für die Jungle World geschrieben hat, weil die ist ja antideutsch und antideutsch ist ja gerade wieder sehr schwierig. Ja. Egal, das Fass machen wir nicht auf. Auf jeden Fall,
nee, bitte nicht.
Ich habe zum ersten Mal Frauen gesehen mit richtig krass dicken Beinhaaren und das waren die Italienerinnen, die italienischen Anarchistinnen. Und Mann, waren die hot.
Ja, okay, aber dass sich Anarchisten nicht rasieren, ist ja klar.
Nee, gab auch so Salon-Anarchisten. Da gab es ja alle. Das war da gab es auch die so Tweetsacko anhatten.
Oh, Tweetsacko. So. Okay, weißt du was? Ein Tweetsacko-Anarchist könnte die Art Mann sein, die mein Leben zerstört. Da wäre ich definitiv mit dabei.
Ja.
Uff.
Ja, also es ist ja eh so, dass Luxus und Linkssein, finde ich, ist eine Sache, die sich nicht ausschließt, sondern eher heißt einschließt. Es. Nee, das muss...
Ach so, ja.
Ja, also sorry, ich hab, wenn ich als linke Zecke sage, wir müssen Kapitalismus besiegen, dann sage ich ja nicht, ich will sowas haben wie der DDR, wo ich so ein Auto aus Plastik fahren muss und irgendwelche Hühnchen mästen muss.
Aber um den Punkt fertig zu machen, ja, natürlich gibt es auch südländische, italienische Frauen, die das als südländische Frauen, die das als feministisches Statement machen. Man kann ja nicht generalisieren.
Ja, aber man muss aber generalisieren.
Aber wenn ich mal generalisieren darf, ich sehe das viel, viel, viel mehr. Und das war ja auch, in Italien wurde immer über deutsche Frauen gesagt, ach, die rasieren sich nicht. Das war der Stereotyp.
Geil. Ja,
über,
das ist gut. Ja.
Über, und in Italien zumindest, und ich weiß, dass es in anderen südländischen Ländern, dass es ähnlich ist, ist das Thema mit der Körperbehaarung ist ein riesen fucking Thema. Also du kriegst das mit von klein auf. So, du bist 7 und das ist jetzt schon ein Thema. Das heißt, die können mir so viel sagen über die fucking Emanzipation, wie sie wollen. Aber wenn ihr jemand für 20 Jahre deines Lebens etwas sagst, dann glaubst du halt einfach irgendwann mal dran. Und dann kann ich so feministisch und emanzipiert sein, wie ich fucking will. Ich kann das nicht. Ich kann das physisch nicht. Und in Italien ist es ja zum Beispiel so, du darfst dich nicht rasieren, weil Rasieren ist ja das Schlimmste, was du für deine Behaarung machen kannst. So, Du gehst nur zum Waxing und dann musst du 3 Wochen warten, bis du wieder hingehen kannst. Und das Ding ist, diese 3 Wochen, das ist im Sommer schwierig. Das heißt, wenn du in Italien bist und du im Juli und im August irgendwie Frauen siehst, die eine Jeans tragen und du wunderst dich, wie können sie das aushalten bei 38 Grad? Es ist, weil es Woche 3 ist vor dem Waxing.
Ach crazy, ich habe immer noch, das liegt da dran, weil die so viel Stil haben.
Nein,
es ist Woche. Und nicht wie bei uns in Deutschland, wenn sofort 12 Grad sind, die Leute alle nackt rumlaufen.
Nee, das auch, aber es ist auch, die könnten ein Kleid tragen, aber es ist Woche 3. Und wenn du dich zwischendurch rasierst und dann das Waxing vielleicht so weiterschiebst und sagst so, okay, anstelle von Woche 3 gehe ich zu Woche 4 und ich rasiere mich bei Woche 2, damit ich nochmal rasiert bin. Ja. Du gehst rein und diese Frau, die dir das Waxing macht, berührt einmal dein Bein, nicht mal das ganze Bein, die macht einen Finger drauf und sagt, du hast dich rasiert, oder? Und du kriegst halt fucking Ärger. Du wirst dann 1 Stunde lang von irgendeiner Frau angeschrien, die gerade heißes Wachs auf deine Beine macht und so, wie kannst du dich ruinieren? Ich kann es nicht fassen, dass du dich rasiert hast. Willst du, dass es immer schlimmer wird? Du ruinierst deine Haut, du ruinierst deine Haare, du machst meine Arbeit unmöglich.
Echt so crazy?
Ja!
Krass. Und was ist mit Enthaarungscreme?
Das ist genauso schlimm wie rasieren.
Auch? Okay.
Mhm. Weil alles, was das Haar nicht an der Wurzel rausmacht, lässt es stärker zurückwachsen. So wird uns zumindest, wurde das immer gesagt.
Nee, das habe ich letztens, was heißt letztens, schon lange her, dass ich das gelesen habe, ist das stimmt nicht. Sondern es sieht nur so aus, weil der Winkel von den Haaren anders ist und dadurch das Licht anders fällt und dann sehen die dicker aus und buschiger.
Ja.
Aber crazy.
Zumindest.
Ja, ich habe es immer gehasst. Also vor allen Dingen, als ich angefangen habe mit den Beinen rasieren, so die ersten 3 Mal sind einfach scheiße. Die Beine sehen scheiße aus. Du musst es ultra oft machen, also eigentlich fast schon alle 2 Tage, damit es wirklich gut aussieht, rasiert aussieht. Und gerade am Anfang ultra viele Entzündungen, Haare wachsen ein.
Alter, ja, und das ist halt auch das Ding, was ich Naja, ja, okay, das ist Awkward Brunch und Muckpur, das heißt, man kann auch richtig dirty werden. Aber so Intimrasur, es ist so, manchmal war ich so, okay, ist es euch wirklich lieber, wenn da einfach Stoppel und eingewachsene Haare und alles ist rot und tut weh? Und so, ich weiß nicht, ob das so viel besser
aber
ist.
Aber da habe ich jetzt was Krasses rausgefunden, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Ich hatte noch so Old Spice Aftershave. Mhm. So das Oldschool-Ding mit sehr viel Alkohol drin.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich danach damit eingerieben im Intimbereich. Und das war super. Es brennt zwar, klar, aber super. Nichts passiert.
Ja, aber das ist das für das pH der Vulva ja der Horror.
Meine Vulva hat nichts.
Deine Vulva war fein?
Ja, okay, das ist ein Punkt. Ja, naja, gut. Aber ja, es ist ein Struggle.
Aber das war für mich früher so ein Struggle. Jetzt bin ich so, das ist mir alles scheißegal. Es ist wirklich nicht mehr so scheißegal.
Ich bin ja du weißt ja auch, dass ich mal Porno-Konnoisseur war. Und ich gewöhne es mir gerade ab, muss ich ehrlich sagen. Aber anderes Thema. Und ich stehe ja total auf die 70er-Jahre-Pornos.
Ja. Yeah.
So, weil, da auch interessant, ist mir letztens nochmal aufgefallen. Aber egal, weil halt einfach, die Frauen sehen natürlich aus und der Sex sieht natürlich aus.
Ja.
Es ist normaler
Sex.
Es ist halt
Sex.
Ja.
So, es ist vorstellbarer Sex. Sogar.
Ja, und man sieht halt auch, dass die Leute Spaß haben daran. Ja. Also so, es sind so 4-5 Jahre in der Porno, bis dann halt so Sachen anfingen wie, hey, wie wär's denn, wenn wir mal zwei Schwänze in ein Loch stecken und das aufnehmen, das kommt doch auch gut. Und dann gab es eine Darstellerin, Janae Robbins, die hat angefangen, sich zu rasieren, weil das halt einfach viel krasser vermarktbar war. Du hast du hast halt alles gesehen. Also es ist halt eigentlich, Rasieren ist dafür gedacht,
dass man alles sieht.
Eben. Ja. Es ist ein Fake. So.
Ja.
Und und bei den alten Sachen finde ich das einfach gut. Das ist.
Ich muss sagen, ich weiß, das Körperbehaarung und auch so Intimbehaarung war definitiv richtig lange in meinem Leben so ein großer Struggle. So, es war ein Riesen. Ich habe auch meine Laserhaarentfernung auf meinen Beinen gemacht. Meine Mutter hat dafür bezahlt. So,
das ist arschteuer. Beine sind arschteuer, oder?
Ich habe Beine gemacht, Füße, wo noch? Es war relativ viel, es war arschteuer.
Ja.
Ich glaube, so 2000 Euro oder so.
Das ist krass.
Aber für mich, weil es hat mich so das war so richtig traumatisch, weil ich habe richtig dunkle, schwarze, fucking italienische Haare, aber meine Haut ist so viel heller als die von echten Italienerinnen wegen den scheiß Genen von meinem Vater. Das heißt, ich habe so weiße Haut mit so schwarzen Haaren drauf und das ist so. Manchmal habe ich wirklich gedacht, ich war so, oh mein Gott, bin ich unfeministisch, weil ich das mache, weil ich so, fuck it, ist mir egal.
Nee. Ich habe ein Date gehabt mit einer sehr Linken, die hat auch so eine Guerilla-Gewerkschaft gegründet.
Sexy.
Also mega feministisch auch, aber halt so eine Luxusfeministin. Also viel Leoprint getragen, hochhackige Schuhe, mega stylisch.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das eine schließt ja das andere nicht aus.
Nee.
So.
Das ist, glaube ich, so ein junger Glaube über Politik. Obwohl, naja, eigentlich nicht. Es ist eher dieser Glaube, da kommt so aus diese, da kommt so von diesem, das Persönliche ist politisch und aus dieser 68er-Bewegung, so von wegen, um so richtig politisch zu sein, muss man das ja auch komplett ausleben im wahren Leben.
Ja.
Aber dann, wenn man sich auch viele der großen Figuren anschaut, wie auch Rudi Dutschke, hat er eigentlich ein ganz sesshaftes.
Ja, wären Spießer.
Verglichen mit den Ideen, die wir so über
die
diese
politische.
Die haben ja
schon mit 19 geheiratet, glaube ich auch.
Und dann hatten die auch drei Kinder.
Ja.
Also eigentlich schon sehr normal und sehr spießig, wie man sich das vorstellt.
Ja, ich halte ja auch überhaupt nichts davon. Ich glaube ja sogar eher, dass wir uns von den wahren, also was heißt wahren Problemen, aber von dem Großen und Ganzen zu sehr ablenken mit dieser selbstoptimierungspolitischen Arbeit.
Ja.
Also so einerseits, andererseits die Theorie, die wir jetzt gerade mal so die ich zur Diskussion stelle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Theorie ist, ist mir gerade einfach eingefallen. Aber ist es nicht auch so, dass, sage ich mal, eine Frau, die so hochhackige Stiefel trägt und so einen Mantel und aufgetakelt ist, dass sie nicht viel mehr Macht ausstrahlt und dass die nicht eher, dass sie weniger gecatcalled wird als eine Frau, die, sage ich mal, eher so sich zurücknimmt? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe keine Antwort
darauf. So dieses Klemmer-Ding beispielsweise jetzt, das ist ja schon eine Erscheinung. So.
Ja.
Und das ist halt die Frage, ob das, könnte ich mir vorstellen, dass das so Scheißmänner auch einschüchtert ein bisschen.
Ja, das sowieso.
Weil die sehen halt, das ist kein Opfer.
Mm. Naja, ich möchte aber auch jetzt auch nicht alle schüchternen kleinen Frauen als Opfer darstellen.
Nee, um Gottes Willen. Das will ich auch nicht. Aber es war ja auch in der Schule immer so. Mm. Also die gemobbt wurden von den Arschloch-Typen, waren ja immer die
Schwächeren.
Ja.
Ja, was Mobbing, stellst du gerade Catcalling mit Mobbing gleich? Das ist nämlich interessant, weil ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist.
Ich sag mal so, die Typen, die gemobbt haben, würde ich auch einschätzen, dass sie Catcaller sind. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Haltung. Das ist ja so eine Haltung, auch einfach ungefragt fremden Leuten die Meinung zu geben.
Zu sagen, ja.
Was ja total bescheuert ist.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ja, ich, es ist möglich. Aber ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig stimmt. Und ich glaube, so auch anekdotisch gesehen würden viele sagen, dass du Unrecht hast.
Ja,
das
stimmt.
Und ich glaube, das ist halt das Ding mit Catcalling, dass es letzten Endes wahrscheinlich nichts gibt, was es irgendwie verändern würde.
Nee, du hast vollkommen recht, das ist eine Blödsinn-Theorie. Mir fällt auch gerade ein, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Russin und die ist immer sehr aufgetakelt.
Ja.
Und was die schon in Taxifahrten erlebt hat,
ja,
ist auch schwierig.
Ich meine, es wird alles als eine Einladung gesehen. Du bist aufgetakelt, ist eine Einladung. Du versteckst es sich, ist eine Einladung.
Titten haben ist eine Einladung.
Ja. So, du bist da, du existierst, das ist eine Einladung. Ja. Du hast eigentlich schon alles verkackt, indem du da bist. Aber über Catcalling habe ich auch mal versucht, ein Bit zu schreiben und hat das nicht funktioniert. Darüber, dass ich italienisches Catcalling manchmal so ein bisschen vermisse.
Die Papagaios, oder?
Ai Papagalli.
Ja, so.
Yeah, yeah. Ja. Naja, ich vermisse so einfach zu wissen, ob ich heute gut aussehe oder nicht. Das ist, weißt du, so, zumindest weiß ich es am Ende des Tages in Rom, ob ich heute gut aussah oder nicht. In Berlin kann ich den ganzen Tag rumlaufen und ich weiß es nicht. Manchmal ist es einfacher, wenn man es weiß.
Ja, vielleicht kann man ja so einen Kompromiss, dass man nicht Catcalling macht, sondern einfach so anlächelt.
Nee,
so.
Oder sagt, hey, du siehst gut aus. Ja. So, danke.
Aber ich tue mir da auch immer schwer. Also auch bei Social Media, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gehabt, dass wenn dann Frauen auf einem Foto auf Instagram super gut aussehen, würde ich auch einfach sagen, ey, mega Outfit oder geiler Swag. Und dann denke ich mir so, aber ich will irgendwie als Mann nicht.
Ja, aber das ist das Ding. Die Arschlöcher haben es für uns alle kaputt gemacht.
Oh, das ist eh krass. Also ich habe gerade auch so ein bisschen das Gefühl, auf Threads, bist du auf Threads?
Nee, Gott sei Dank nicht, aber ja.
Dass da gerade eine ganz schlimme Dynamik entsteht zwischen diesen ganzen Spacken, die Kommentare schreiben.
Mhm.
Also ich meine mal ganz ehrlich, wer schreibt schon bei fremden Leuten Kommentare drunter?
Ja.
Wer fühlt sich davon getriggert? Wer will unbedingt einen Punkt machen unter einem Post?
Mhm.
Sondern alles Null-Typen.
Mhm.
So. Und dann lesen die Frauen, die sich feministisch engagieren, die ganze Zeit nur diese Jürgens in ihren Kommentaren und dann radikalisieren die sich auch immer mehr und die Jürgens radikalisieren sich dann auch immer mehr und das ist alles so, wo ich mir denke, so schlimm ist es ja dann vielleicht draußen doch nicht.
Ich glaube nämlich wirklich,
also es heißt ja dann auch immer, oder was heißt, das heißt nicht immer, aber das ist ja auch, da ist ja was dran, dass wir Männer mehr dafür sorgen sollten, die auszuschließen.
Ja.
Aber ich zum Beispiel habe in meinem Leben nie mit so Typen zu tun gehabt. Und ich habe einmal das mitbekommen, da war ich auf einer Party und das war ein fremder Bekannter von mir, der wurde halt irgendwie zurückgewiesen und hat dann gemeint, boah, dieses F-Wort, so, dem habe ich halt schon ordentlich gezeigt, dass er sich verpissen soll. Ich weiß es nicht. Ich denke mir halt immer, das sind so Würstchen, die halt überhaupt gar keinen Kontakt zu ihrer Mutter, zu ihren... Übrigens, Freud hatte diese Woche Geburtstag.
Okay.
Herzlichen Glückwunsch, Sigmund Freud. Die kaum mit Frauen zu tun haben in ihrem Alltag.
Oder wenn sind sie in einer oder werden in einer sehr schlechten Art und Weise oder sind in einer Beziehung, die sie total unbefriedigt oder keine Ahnung. Ich finde Kommentare, ich weiß nicht, ich überlege mir manchmal so, vielleicht glaub ich, sollten wir Kommentare insgesamt verbieten. Ich merke immer wieder so, vielleicht mag ich die DDR doch. So, vielleicht bin ich auch so, gibt uns die Plastikautos und verbietet Kommentare, keine Ahnung. So. Ich finde, weißt du was, nicht jeder darf eine Meinung haben. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich finde, manche Leute dürfen einfach keine haben.
Sehe ich auch so.
Ja, Punkt. Ja. So, wenn ich die Kommentare lese, bin ich so, nee, du hast das Recht, eine Meinung zu haben, somit verloren.
Nee, also für mich ist es immer so, ich gehe dann auch, wenn manchmal mich Kommentare richtig nerven, gehe ich auf das Profil und dann zeige ich dem mal, wie das ist. Weil das sind ja alles Leute, die keine Likes haben,
ja,
die Scheiße posten ohne Ende, das nicht witzig, ja, ist. Und wenn mir dann jemand drunter schreibt, nee, du möchtest ja Comedian, willst du wohl witzig sein? Dann gehe ich eiskalt.
Schreiben mir das Leute drunter bei dir?
Ja, habe ich öfters mal gehabt. Und dann gehe ich eiskalt auf dessen Profil und schreibe unter alles drunter, wow, das ist aber ein guter Witz hier. Ist ja mega toll, wie du
das
einfach...
Das ist ein schönes Auto. Hast du das selbst gekauft?
Genau, so, ja. Und das mache ich dann, habe ich ab und zu Lust drauf. Aber ich bin der Meinung, ich hätte folgende Idee. Man darf erst kommentieren, wenn man den Beitrag geliked hat.
Okay.
Weil dann kriegt man wenigstens noch die Reichweite.
Ach so. Ach. Nee, fick die Reichweite, nimm mir einfach so die Meinungen weg. Ich meine, ich finde, die haben nicht das Recht. Nee,
das sehe ich ja auch, ja, das habe ich ja auch immer, als ich noch für Öffentlich-Rechtliche gearbeitet habe, ich auch immer gesagt, ignoriert doch die Kommentare. Die kommentieren ja nicht wegen uns, sondern die kommentieren, weil sie einen Hass auf die Öffentlich-Rechtlichen haben. Aber gut.
Das stimmt, aber das Problem ist, Thomas, für mich ist es so, ich lebe in einer Bubble. Ich bin mir dessen extrem bewusst. Meine Bubble ist auch, ist auch groß und laut und deshalb ist für mich alles schön.
Ja.
Okay?
Eine italienische Bubble.
Ja, sehe ich in meiner
Viele und laut.
Ist viel und laut. Aber das heißt, ich muss manchmal in Kommentarspalten gehen, um auf Nummer sicher zu gehen, hey, keiner denkt so wie ich. Und dann sehe ich nicht nur, dass Leute nicht so wie ich denken, sondern dass die so scheiße denken, dass ich Angst habe, manchmal in auf dieser Welt so zu leben, wie sie existiert. Ich habe Bang für die Welt in vieler Hinsicht. Ja, unabhängig von der fucking Erderwärmung, weil whatever, das passiert sowieso. Also,
der Zug ist abgefahren.
Ja, der Zug ist abgefahren. Ja. So, freundet euch einfach damit an und ja, okay, komm, ich trenne meinen Müll. Egal. Aber so diese politischen Sachen und da kriege ich richtig die Angst. So, da kriege ich wirklich Angst. Wie ist das euer Ernst? So, das, okay, fuck. Und deshalb, manchmal denkt man sich so, okay, was ist der Wert von einer Demo? Und der Wert von einer Demo ist auch einfach zu sehen, du bist nicht allein. So,
das ist, glaube ich, der einzige Wert, den die Demo hat. Also,
Zeichen setzen.
Ich bin da sehr viel skeptischer. Ich glaube, wir erreichen diese Leute nicht mit den Demos.
Ich glaub, aber die sind weg.
Die sind weg. Man müsste selber viel radikaler werden. Also wirklich Leute, von denen man weiß, dass sie AfD wählen, einfach wirklich auch gar nicht mehr mit denen reden. Einfach so richtig, ja, sagen, okay, wenn du AfD wählst, dann bist du auf der Seite, bist du ein Outlaw.
Ich bin für Autos verbrennen. Ich weiß nicht, wann wir damit aufgehört haben.
Ich auch nicht. Ich finde es total schlimm. Ich habe mich so gefreut, 1. Mai. Ich habe mein Auto extra in Kreuzberg.
Weißt du, wie friedlich dieser Fuck. Was soll der Scheiß? Wann haben wir entschieden, dass wir keine Autos mehr verbrennen? Ich war nicht mit dabei.
Ja, das ist schlimm.
Ist super traurig.
Ach nee, Umwelt.
Oh, fuck.
Auto verbrennen ist schon echt crazy scheiße.
Ja, aber der Zug ist abgefahren. Lass Autos verbrennen.
Ja, ja, also ich würde ja schon mit Fensterscheiben einschmeißen. Wäre ich schon happy. Es würde mir schon reichen.
Ja.
Nee, ich glaube halt auch so ein bisschen das Problem, wir sind ja auch Bildungsbürger in gewisser Weise.
Ja.
Unser Problem ist ein bisschen... Wir denken dann, oh, wir haben einen Artikel gelesen, oh, wir haben einen Artikel geteilt, oh, wir haben einen witzigen Spruch gepostet, wir haben gezeigt, wir sind dagegen. Und damit wiegen wir uns selber in so einer Sicherheit.
Ja.
Und wir raffen es nicht. Also das ist halt das Problem, du siehst ja in Amerika jetzt extrem, Trump hat einfach das Wahlkampfgeschäft komplett neu aufgebaut.
Ja.
Und da kommst du als Demokrat einfach nicht hinterher. Und die Journalisten in Deutschland haben es ja seit die AfD aufgetaucht ist, bewiesen, dieses Entzaubern mit Argumenten, was das für ein Bullshit ist. Das ist ja immer mein Beispiel, da will jemand Schach spielen mit jemandem, der nur Tennis spielen kann. Geht
ja,
nicht.
Aber die Leute, die dann mit Schach spielen, sind Sarah Wagenknecht.
Nee, die muss auch geflamed werden. Nee, da muss man einfach hardcore.
Ja, aber das meine ich. Es ist so, es ist die Leute, die, ja, ja, man muss hardcore was.
Ja, aber dann kommt ja das große Problem Social Media. Das ist ja auch das, wieso man es nicht mehr in den Griff kriegt.
Irgendwie ein bisschen traurig.
Wir reden gleich über unsere Mütter, dann wird's witzig.
Okay.
Oder noch trauriger.
Oder
weiß es nicht. Nee, ja, es ist halt auch einfach so, der Faschismus ist halt immer, wird immer vom Kapitalismus gerne genommen, wenn er in einer Krise steckt.
Aber warum?
Weil Faschismus immer nach unten treten ist. Beim Faschismus kommt keiner auf die Idee, wir sollten uns mal die Reichen vornehmen.
Ja.
Also so, das ist ja. Allein nehmen wir mal den Antisemitismus im Dritten Reich. Erstens natürlich die von Martin Luther und vom Mittelalter her, Antisemitismus war in Deutschland schon immer da. Den konnte man sehr einfach wieder bedienen. Aber der Kapitalismus ist ja eigentlich, jetzt mal abgesehen von Musk und Jeff Bezos, eine unpersönliche Angelegenheit. Wir wissen ja, also wir haben Firmen. Wir wissen aber nicht, wer da wirklich dahinter steht. So, und dann gibt es diese Firmenkonglomerate, die riesig sind. Wir wissen gar nicht, wen wir flamen oder framen könnten für das Scheiß, was in der Welt passiert. Und das war damals auch im Dritten Reich so. Und dann haben sie sich gedacht, da haben so ein paar Juden in Berlin auf einmal geschafft, reich zu werden. Das ist das Gesicht des Kapitalismus. Und dann haben die quasi den Faschismus benutzt, um eine Minderheit zu nehmen, als vermeintliches Gesicht des Kapitalismus, damit die wirklich im Hintergrund die ganzen Rüstungsindustrie und die ganzen Großindustriellen ihr Scheißding weiterziehen konnten. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht.
Ich glaube ja, aber ich glaube, wenn ein deutscher Mann mir etwas erklärt, bin ich sowieso meistens so, oh ja.
Ja, ist auch besser so. Meistens erklären wir auch nur, um ab und zu mal, ja, das hast du gut gesagt.
Thomas, das hast du ganz gut gemacht.
Dankeschön. Ja, nee, keine Ahnung. Es ist traurig. Und dann ist halt andererseits so diese Selbstoptimierung, die uns durch Social Media auch wieder so eingetrichtert wird, die macht uns halt alle zu so Spießern.
Ja, aber weißt du, ich merke, bei mir passiert gerade etwas, dass diese ganze dieser Selbstoptimierungswahnsinn von Social Media und des Kapitalismus mich eigentlich so die meine rebellische Ader so anmacht.
Hat dich radikalisiert, ja.
Und ich bin so, fickt euch, fickt das, nein, so, ja. Ich möchte nichts davon, nein, ich meine Wohnung ist hässlich, ich will nichts, ich mache, es ist wie meine Mutter, die sagt so, du kannst nicht mit einem T-Shirt mit Flecken rumlaufen und ich mache einfach eine Ölflasche und bin so, ja, hier mehr Flecken, so, es kotzt mich alles so an, es ist so, ey, sogar alles hat jetzt die richtige Farbe. So, der Feminismus muss so aussehen, links ein muss so aussehen. Sogar die Sachen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, haben jetzt ein Gesicht, haben jetzt ein fucking Pantone-Farbe-Scheiß. So.
Ja. Und dann ist halt auch noch geil, was halt auch wieder super funktioniert, bei Werbung und Industrie oder, ja, sag ich mal, Wirtschaft, dieses Vorgaukeln von Diversität. Also Diversität ist ja für mich eine wirkliche Diversität ist, ich sehe POCs in ihrer Umgebung, so in ihrer Lebenswirklichkeit. Aber jetzt macht man ja einfach so
einen rein.
Man stellt da noch, man Photoshop da noch schnell einen Schwarzen dazu. Dann ist das eine glückliche Familie und dann fahren die alle Bahn und dann ist gut, dann ist divers. Und dann denke ich mir so, nee, das ist ja nicht divers, das ist ja nur Bullshit. Das ist ja quasi so eine Art Stellvertreter-Blackfacing.
Ja, für mich ist Diversität eigentlich Inklusion und Integration.
Eben.
Aber das passiert ja nicht.
Nee, es ist halt einfach so, ja, friss oder stirb.
Ja. Okay, Thomas, ich werde traurig.
Ja. Hast du das mitgekriegt, nochmal kurz, versuche ich mal Popkulturelles anzusprechen, mit Kendrick Lamar und Drake?
Ich habe nur gehört, dass es Beef gab, dann habe ich gemerkt, wie wenig mich das interessiert und habe es nicht mal gegoogelt. Aber erklär mir, ich wusste, dass mir es irgendwann mal jemand erklären wird und ich mich deshalb nicht damit auseinandersetzen muss.
Also ich glaube, ich versuche es mal so zu erklären, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung dazu, als möchtegern Hip-Hop-Experte, Drake symbolisiert diesen neuen Pop-Rap.
Okay.
Mos Def hat das, oder Yasin Beji hat das, falschen Namen ausgesprochen, egal, ihr wisst, wen ich meine. Der, formerly known as Mos Def, der hat im Interview gesagt, auf die Frage, wie er Drake findet, er wäre in einem Costco gewesen, in Houston, Und da lief die Musik. Er hätte das, also er hätte sich sonst nie mit dem so richtig auseinandergesetzt, aber in diesem Costco lief die Musik, ein Lied von ihm. Und da war ihm klar, Drake ist Mucke für Shoppen.
Okay.
So, das ist so, das finde ich passt perfekt. Das ist auch so, Drake ist ja auch schon in seinen Enddreißigern und läuft halt rum wie so ein 20-Jähriger. Ja, was ich mega peinlich finde, sorry. So, und der benutzt das halt mit als Statussymbol. Also wirklich so, ja, Rap ist der größte Lambo, ich habe die meisten Views, ich habe die meisten Streams, ich bin der King. Und für jemanden wie Kendrick Lamar, also da muss man auch dazu sagen, Drake kommt ja aus so einer Mittelstandsfamilie aus Kanada.
Der war ja auch Schauspieler als Kind, also Kind, genau. Kindstar, ne?
Ja. So, und Kendrick Lamar kommt ja wirklich aus L.A., aus Inglewood, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat halt auch die Scheiße erlebt. So, also er war nie wirklich ein Gangbanger, wie man sagt. So nennt man das da. Er war halt nie in der Gang, aber er war halt nah dran. Und für den ist Hip-Hop halt ein ganz anderes Sprachrohr, eine ganz andere Kultur. Und interessant finde ich das für jeden, der eine Kunstform, ich finde das beste, du kannst das bei Stand-Up-Comedy auch sehen, dass du siehst dann diese Leute, wie zum Beispiel MV-Comedy, die sich so den Hals tätowieren lassen und so einfach so einen auf...
So ein bisschen auf Straße machen.
Ja, genau. Und ich habe den Trip, weißt du? So, ich hab das Riss, ich habe den Trip, ich bin hot, ich bin auf der Bühne, bin ich voll der Killer, ey. Yo, hast du gesagt? Weißt du, so sind die auf der Bühne. Einfach so richtige Spacken. Ja, muss man mal sagen. Grüße gehen raus. Ich habe eh keinen Respekt mehr vor allen. Und dann war das für mich, als ich dann den Disc, also die Euphoria und 616... das war für mich so, puff. Endlich rechnet mal jemand mit diesen ganzen...
Und das war Kendrick Lamar.
Das war Kendrick Lamar.
Okay, der hat quasi einen Diss-Track gemacht über Drake.
Ja.
Okay.
Also so ist das. Also das gibt ja mehrere Diss-Tracks. Man hat da gar keinen Überblick mehr. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt 6 Stück auf jeder Seite. Oder jetzt Drake hat gestern nochmal einen nachgeliefert. Es sind jetzt 7.
Ach so, die machen das gerade.
Das
die
geht
machen
Ping-Pong.
So Ping-Pong. Ja. Diss, 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 ja. Diss. Okay. Und Kendrick hat angefangen.
Ja, Drake hat letztes Jahr angefangen.
Oh, Drake hat letztes Jahr einen Diss-Track über Kendrick gemacht.
Genau.
Und Kendrick hat ein Jahr lang gedacht.
Ja, ich glaube, Kendrick hatte einfach Bock gehabt, als er den Beat gehört hat. Okay. Also der hat auf einem Feature-Beat von Future und Metro Boomin hat er halt so ein, hat er rausgehauen. War sehr, sehr gut. Naja, egal. Und für mich ist es halt so sehr geil, dass Kendrick Lamar endlich mal mit diesen ganzen Leuten abrechnet. Weil, das ist für mich auch eine Sache... Also klar, da sind jetzt viele pädophile Vorwürfe dabei, von Kendrick Lamar an Drake. Aber Drake hat ja zum Beispiel mit Millie Bobby Brown rumgehangen, als Millie Bobby Brown 13 war.
Ja, das ist...
So, Drake hat das immer gemacht. Billie Eilish hat mal gepostet auf Twitter, finally 18, und er auch darunter kommentiert, yeah, finally. So. Und da sind wir nämlich, das ist dann der zweite Punkt. Einerseits jemand, der die Kunst- und Kulturform nicht ehrt, sondern einfach nur als sein Ego, also als seine Penisverlängerung missbraucht, haben wir in Comedy, also haben wir eigentlich in jeder heutigen Kulturform haben wir das und es kotzt mich an. Weil ganz ehrlich, so zum Beispiel bei Stand-Up auch, finde ich widerlich, wenn Leute denken, sie müssten damit ihr Ego aufpolieren. Weil Stand-Up solltest du eigentlich erst anfangen, wenn dein Ego so gebrochen ist, dass du denkst, es geht eh keine Hoffnung mehr. Weißt du, wenn du wirklich auf die Bühne gehst und dir denkst, ich habe im Leben so viel Scheiße erlebt, ich kann hier auf der Bühne voll durchdrehen, ist mir scheißegal.
Darüber möchte ich kurz noch später. Ja. Erzähl mir mal erstmal den Beef zu Ende. Dann.
Genau, und dann hast du halt diese Drake-Typen, die mit Ende 30 immer noch nicht Verantwortung übernehmen wollen. Die sich immer noch kleiden wie 20-Jährige und die ganze Zeit seltsamerweise immer nur mit 20-Jährigen flirten. So, sorry, finde ich widerlich. Werdet erwachsen. So, ja. Weißt du? Und dann noch im Rap, wo es sehr viel um Männlichkeit geht, wo ich mir dann denke, was ist das denn jetzt männlich? So. Ha? Und deswegen bin ich auf Kendrick Lamars Seite und bin sehr happy.
Okay, das heißt, du, es war dir wichtig, jetzt auch so dein Statement zu bringen, dass du auf Kendrick Lamars Seite bist.
Auf jeden Fall.
Nicht, dass irgendjemand vielleicht falsch interpretieren könnte, dass du auf Drakes Seite bist.
Ja, das auch, ja. Nee, und weil ich halt einfach, ich fand die Abrechnung, fand ich mega.
Ja?
Ja.
Und das heißt, Kendrick hat jetzt insgesamt schon 3 Tracks gemacht.
Naja, 6, glaube ich.
Also 6 von Kendrick und wie viele von?
7 von Drake.
7 von Drake und 6 von Kendrick.
Ja.
Und hast du dir das alles angehört?
Ja, klar.
Okay. Und dann so, Entschuldigung, ich höre mich gerade so an wie so Mutti, die nee, so alles nachfragt. Gut. Ja. Okay, und bei dieser Rap-Musik, ne, da ja. ist da eine Melodie? Und, und ist das dann so, hört man die sich alle so hintereinander an oder hat er die so release, so stufenweise released?
Nee, wirklich wie Ping-Pong.
Es war Ping-Pong, also es war ja. Kendrick, Drake, Kendrick, Drake, Kendrick, Drake.
Ja, es war... es war Drake und J. Cole, dann Kendrick auf dem Feature, dann wieder Drake, dann Kendrick, dann Drake zweimal und dann Kendrick hat komplett abgerissen.
Was heißt komplett abgerissen?
Dann hat er 3 Lieder rausgebracht und dann einen Tag später nochmal 1.
Okay, 4 hintereinander.
Ja.
Der war wütend.
Der war richtig wütend.
Der war so, der hat den Streit... fertig gemacht, dann ist er morgens nochmal auf WhatsApp gegangen und hat noch so eine Nachricht geschrieben. Ja. Also ich bin nicht durch.
Und dann gibt es diesen ganz krassen Track Meet the Grahams. Der fängt an, dass er den Sohn anspricht von Drake, dass der Sohn sich bitte von seinem Vater fernhalten soll, damit er nicht zu, auch zu so einem falschen Mann erzogen wird.
Oh, okay.
Und dann geht der Meet the Grahams, also Drake heißt Graham mit Nachnamen, und er geht die ganze Familie durch. Spricht die Mutter an, dass die Mutter sich schämen müsste, was sie da für einen Sohn hat und ob sie das nicht mitkriegt, was er den Frauen antut. Dann sagt er in dem Track, alle Frauen, die Drake-Songs feiern und dazu twerken quasi, verraten ihre Schwestern. Richtig krass.
Und was sagt Drake über Kendrick?
Ich habe mehr Streams als er. Ich habe geilere Features als er und außerdem ist er klein und einen kleinen Penis und meinen Penis hat ja jeder gesehen, weil er das Video geleakt wurde. Also es gibt so ein Video, wo Drake sich einen runterholt von der Webcam. Und er hat einen guten Penis. Also ja. habe ich mir sagen lassen, als ich mich jetzt reingelesen habe.
Hast du ihn nicht angeschaut?
Ich habe mir nicht angeschaut, aber...
wo findet man sowas?
Du findest alles.
Aber wie zum Beispiel, sagen wir mal so, ich möchte jetzt den Penis von Drake sehen.
Also wenn du Sextapes und so sehen willst oder so... Pornhub, X-Hamster, sowas, das haben die alle. Das ist so ein Backlog-Katalog für alle Sextapes und alles, was schon mal.
Das heißt, ich könnte auf Pornhub gehen und schreiben Drake Wanking.
Genau, wenn es da nicht gibt, immer noch Reddit. Reddit ist so, wenn alle Stricke reißen, auf Reddit gibt es alles, weil Reddit ist ja komplett offen.
Ja. Yeah.
So, Reddit ist ja auch die Werbeplattform für die OnlyFans-Menschen.
Ah, okay.
Weil sonst haben die ja, auf OnlyFans kannst du schlecht Werbung machen.
Aber auf Reddit kannst du ja alles hochladen.
Kannst du alles hochladen und du musst ja erstmal auf einer bekannten Plattform, die zu einer Bezahlplattform. Also eigentlich jeder, der Newsletter hat bei Steady oder bei Patreon, so wie unsere Podcasts, der muss ja erstmal auf einer offenen Plattform zeigen, was er hat. Und deswegen, bei Reddit gibt es das bestimmt.
Okay, cool, dann werde ich mir irgendwann mal Drakes Schwanz anschauen.
Ja, also es ist halt alles ein bisschen... Das ist halt, also das Witzige ist halt eigentlich, so in meiner Sicht, hat Drake genau das beantwortet in den Diss-Tracks, also oder genau das unterstrichen, was Kendrick ihm vorwirft.
Ja, dass er ein so möchte gern.
Ja, und er ist vor allem ein möchte gern N-Wort. Das war auch ein Vorwurf. Und dann sagt Drake auf dem Track, du rappst aber, als würdest du die Sklaven befreien wollen. Wo ich mir denke, du hast doch gerade jetzt es schlimmer gemacht. Oder?
Ja, ja, ja.
So. Ja, ist schon crazy. Aber was wolltest du sagen zu Comedy und Männern und diesen nicht erwachsen werden wollenden?
Nee, dieses Ego-Ding. Dass ich, okay, das. Es gibt eine Sache so über Stand-Up, die ich hasse. Ich glaube, ich habe das definitiv bei Mokpo schon mal erwähnt, aber ich nenne es so Punchline-Wanking.
Ja.
Wenn alle da sitzen und irgendwie nur über Punchlines reden.
Alle 30 Sekunden.
Ich hasse es.
Ja.
Vielleicht hasse ich es auch, weil es halt nicht meine Art von Comedy ist. So, ich schreibe nicht so, ich denke nicht so, ich möchte nicht so sein.
Nee, das geht ja auch nicht. Also ist doch ganz ehrlich, muss man auch mal sein, das ist ja Open-Micer-Reden so.
Genau.
Weil wenn du nur 7 Minuten spielst, 15 Minuten, dann mach das mal, aber spiel mal 45 Minuten das durch. Dann applaudiere ich dir, das können aber nur ganz wenige.
Aber es ist auch nicht interessant.
Nee, du brauchst eine Dramaturgie.
Genau,
du nimmst in der Mitte das Tempo raus.
Das Tempo raus. Ja. Und vor allen Dingen, was ich an Comedy und an Stand-Up liebe, ist, Menschen zu sehen, die eine Meinung haben oder die ich interessant finde, ja, oder eine Persönlichkeit, keine Ahnung, also wenn man das jetzt haben will. Und für mich ist diese Art von Comedy einfach, ja, dann kann ich halt auch ein Witzebuch lesen. Oder irgend so ein junger Mann liest mir ein Witzebuch vor.
Ja.
Das ist für mich uninteressant und langweilig. Und für mich ist dieser fucking Glaube in der Comedy-Szene so, wenn du die perfekte Punchline hast und wenn du, keine Ahnung, in 7 Minuten 14 davon hast, dann hast du gewonnen. Und ich bin so, tja, aber das Problem ist, du bist immer noch langweilig. Was wollen wir jetzt damit machen? So, dieses Problem wurde da durch deine Punchline nicht gelöst.
Ja, und ganz ehrlich, du kannst das ja in Deutschland mit einer Mechanik kannst du das machen. Du machst die ganze Zeit nur ein Misleading.
Meinst du, dass das Einzige ist, was funktioniert?
Nee, nicht das Einzige, was funktioniert, aber du kannst, theoretisch kannst du, wenn du eine Mechanik an Jokes für dich entdeckt hast, kannst du damit eine Karriere in Deutschland machen, durch dieses Punchline-Wanking.
Meinst du?
Ja, da kommt dann immer, also gerade Misleading, das höre ich bei vielen oft.
Gib mal ein Beispiel.
Was war das? Das ist meistens irgendwas mit Eltern. Also irgendwas mit Sex und Eltern wird oft benutzt. Mir fällt gerade leider kein Beispiel ein. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
Ist es so, und dann habe ich gesagt, hör auf, meinen Penis zu lecken.
Mama.
Mhm.
Ja.
Ja.
So in die Richtung.
Ja. Ja, genau. Und das ist ja definitiv nicht die Art von Comedy, die mich anspricht und die ich sowieso scheiße
finde. Ich finde zum Beispiel, ich liebe Abende, wenn ich gut gestartet bin und dann nehme ich mir Bits, wo ich bewusst ein Arschloch werde für alle Leute.
Yeah.
Dann bin ich so in der Mitte, alle down, alle hassen mich und mich dann wieder rauszuarbeiten, geiles Gefühl.
Aber das ist, für mich sind das die Menschen, die dieses Punchline-Ranking machen, das ist so, die vergessen, dass man halt auf einer Bühne steht. So, du bist auf einer fucking Bühne, du hast ein Mikro in der Hand, du hast eine Verantwortung für das Entertainment, die über eine Punchline herausragt.
Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil wir haben halt die Struktur in Deutschland durch diese großen Player wie Nightwash und Quatsch Comedy Club, dass du ja damit deinen Unterhalt finanzieren kannst. Du kannst professioneller Stand-Up-Comedian werden mit diesem Punchline-Gewitter, weil es die Strukturen gar nicht hergibt, dass du wirklich so auf Solo-Tourneen gehen kannst. Das fängt ja jetzt erst an.
Ja.
Also so davor war es ja so, es gab wirklich Quatsch-Comedy-Club-Comedians, es gab Nightwash-Comedians, die happy waren damit, jedes Wochenende die gleichen 20 Minuten zu spielen, nur halt von einem anderen Publikum, aber halt auch immer unter dem Branding Nightwash.
Mhm.
So, und das ist halt, wir haben halt so eine McDonald's-Comedy.
Ja, aber ich hatte vor kurzem ein
Gespräch. Corporate-Comedy.
Corporate-Comedy, ja, es ist so Cookie-Cutter.
Ja.
Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der meinte so, mir geht's gerade nicht so gut und deshalb kann ich irgendwie nicht schreiben. Und ich war so, nein, genau jetzt musst du eigentlich, so jetzt, wo du an deinem tiefsten Punkt bist, wo dein Ego komplett zerstört ist, es geht dir richtig scheiße, es gibt nichts mehr zu retten, geh jetzt und schreib auf der Bühne, so steh da hin und es ist so, hier bin ich, leer, kaputt und zu Ende.
Ja.
Und die Leute haben so Angst davor, das zu tun.
Das ist crazy. Da denke ich mir nämlich echt so, wenn du nach 2 Jahren es nicht aushältst, bei einem fucking Open Mic mal 5 Minuten Stille auszuhalten.
Ja.
Weil du einfach was erzählst, weil du riffst oder so, weil du improvisierst.
Ja.
Dir fällt eine Story ein und du erzählst, wie scheiße
und dann
es ist.
Genau, und dann...
Und dann kannst du ja danach immer noch deine Punchline-Wanking machen.
Ja,
aber wenn du diese 5 Minuten nicht aushalten kannst, nach 2 Jahren, wieso gehst du dann überhaupt auf Open Mics? Was willst du machen? Weil Joke-Writing, kann ich dir als Comedy-Autor sagen, das kannst du auch zu Hause üben an deinem Schreibtisch. Ja. So, aber authentisch sein und wahrhaftig sein und vor allen Dingen, dass die Leute danach denken, ich habe gerade einen Menschen gesehen und den Namen merke ich mir mal und nicht gerade eine Show gesehen, die unter dem Brand Nightwash war und ich danach noch saufen gehen kann mit meinen Kumpels oder mit meinen Mädels.
Ja. Ladies.
Mit den Ladies. Oh, das war so schön mit dem Junggesellenabschied, dass wir da vorher noch...
Sekt.
Ist ja auch cool. Ich meine, sowas hat ja auch Berechtigung. Ich meine, ich würde ja auch nie sagen, dass Schlager keine Berechtigung hat oder so.
Ja.
Aber man muss sich dessen dann bewusst sein, dass du halt eben nicht der Till Reiners werden wirst.
Aber das ist, glaube ich, so das Ding. dieser Glaube, es ist dieses, man wird wie, ne? Man will sein wie Felix oder man will sein wie Till, man will sein wie Cavus, man will sein wie und nicht einfach, ja, aber wie bist du? Was ist dein
Ding? Das ist nämlich auch, ich würde quasi jedem, der das so sieht, mit diesem Punchline, Wanking, also ein schöner Begriff, den merke ich mir, würde ich ehrlich sagen, wenn du mit deinem Ego okay bist, dass du halt nicht auf der Bühne stehst, sondern wenn es dir okay ist, einfach damit Geld zu verdienen, mit Comedy. Genau.
Sofort.
Geh schön in die Industrieproduktion, setz dich hin in Köln in so einen Writers Room und da kannst du das alles machen. Da brauchst du nicht auf eine Bühne zu stehen.
Ja.
Und du kommst schneller zum Ziel. Wenn du wirklich mit Comedy Geld verdienen willst, mach das.
Ja.
Geh da zu irgendwelchen Workshops, die es in Köln gibt, mach ein Praktikum beim Neo-Magazin.
Bam, bam, bam.
Ja, und für mich war das so gewesen, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich habe es nicht mehr ertragen, weil du machst das 5 Jahre und denkst dir so, ich habe doch jetzt alle Witze durchgespielt. Ich mache jetzt schon wieder zum 4. Mal mache ich diesen Christian Lindner ist ein überhebliches Arschloch-Joke. Weißt du, so, ich kann es nicht mehr ertragen.
Oder wenn Christian Lindner über Geld redet, ist es wie wenn.
Wieso heißt das nicht? Nee. Ich meine, ich mag das auch immer noch gerne. Ich mag immer noch gerne so Tweets rauszulassen oder Threads, wo man halt in sehr kurzer Zeit was schreibt oder in sehr wenig Platz. Und ich mag auch das Polieren, weil bei Stand-Up bin ich nicht so. Bei Stand-Up setze ich mich nicht hin und fange an, mit mir jedes Wort Gedanken zu machen, weil ist Bullshit.
Sorry, aber das ist so Bullshit.
Ja.
Aber das ist die Punchline-Wankers machen das.
Ja, weil die sich, ich denke dann immer, das ist eine gewisse Hilflosigkeit auch. Ja.
Aber das ist das Ding, ich bin so, weißt du, was besser ist, als Wortauswahl bei deinen Jokes zu überarbeiten abends? Ist mal mit Freunden auszugehen und was zu erleben.
Mhm. Ja, und dich auch mal mit Leuten zu unterhalten, die nicht in deiner Bubble
sind. Ja, oder mach irgendwas. Ja. Ist relativ egal was, aber irgendwas mach
was. Ich hatte jetzt gerade so ein halbes Jahr viele Dates gehabt und da ist bei mir so ein Knoten geplatzt, weil durch Dates unterhältst du dich ja, also du erzählst ja viel von dir.
Mhm.
Und viele Stories, die ich vergessen hatte, sind mir durch Dates wiedergekommen. So peinliche Dating-Fails, als ich jünger war.
Ja.
Das Verhältnis zu meinen Eltern. So Sachen. Das ist total spannend und interessant.
Ja, aber das ist auch dadurch, dass die Menschen in der Szene immer jünger werden, die anfangen. Weil zum Beispiel...
Die tun mir auch leid heutzutage.
Mir auch ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich bin so, weil es wird ganz schnell zu deiner Identität und das ist auch okay. So, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, das passiert einfach, weil es so allumfänglich ist. Es ist jeden Tag, da sind Menschen da, du kriegst die ganze Zeit Applaus, so, du willst immer mehr davon.
Und wenn du einen gewissen Fit hast, also einen gewissen Look und eine gewisse, ich sag mal, vermarktbare Rolle hast, für diese Corporate-Shows,
dann
bist du auch sehr schnell, bist du halt, also es gibt ja Comedians, die nach einem Jahr halt dann schon so Nightwalk spielen und größere Hallen spielen in so Mixed-Shows. Und die haben ja noch gar nicht, also die können ja in einem Jahr noch gar nicht diese Sicherheit auf der Bühne haben, sich davon zu lösen. Und so bleiben die ihr Leben lang diese Corporate-Comedians. Also im schlimmsten Fall. Muss nicht so sein.
Das muss natürlich alles nicht so sein. Aber ich glaube, das Ding ist so zum Beispiel, als die Szene so richtig angefangen hat vor so, sagen wir, was war es, 8 Jahren?
Ja. Nee, 8 Jahre.
8 Jahre, würde ich sagen. Ja. Das war 2016.
Mhm.
Genau. Ne? Da waren vielleicht die Jüngsten, die angefangen haben, was, 25?
Mhm. Stimmt, das ist ein Punkt, ja.
Ne?
Mhm.
Und jetzt reden wir von Menschen, die anfangen, die sind 17, 16, 17, 18, 19, 20. Das ist sehr hart es ist sehr hart, wenn du in dem Alter deine Stimme vor Menschen entwickeln musst und nicht irgendwie die Kapazität, die Möglichkeit hast, die zu entwickeln, indem du in irgendeinem Park sitzt und kiffst und mit 8 Leuten über Dünnsches redest.
Das, und es gibt natürlich Ausnahmen wie Jerry Seinfeld, Chris Rock oder Chappelle, aber da würde ich auch sagen, die hatten auch ein krasses Leben.
Warum? Weil die so jung angefangen haben, meinst du?
Ja, Chris Rock, in der Bronx aufgewachsen, hat halt schon ein bisschen mehr gesehen.
Ja.
Und hatte halt einfach einen anderen...
Wie alt war er, als er angefangen hat?
Ich glaube auch 20.
Ja.
Dave Chappelle hat ja mit 16 angefangen.
Ja, okay.
Das darf man nicht vergessen und auch nicht, dass die Strukturen damals ja noch nicht, das war ja alles Ende der 80er.
Ja, es ist auch total anders. Die haben dann nicht einen Online-Katalog an Bits gehabt.
Ja. Oder Seinfeld hat dann angefangen, da gab es ja noch keine Stand-Up-Clubs, als der angefangen hat, da warst du ja nur so, als Stand-Up-Comedian hast du Geld damit verdient, weil du zwischen zwei Bands aufgetreten bist, damit die umbauen konnten. Ja. Und dann stehst du da.
Aber da erlebst du ja auch ganz viel. Und du
genau, siehst, du stehst du da vor einer Gruppe, vor einer Riesengruppe von Leuten, von einer riesen Menschenmasse, die eigentlich nur Musik hören wollen.
Ja.
Und da kannst du spielen, was du willst.
Ja.
So, und ich glaube, das ist halt, dieses Bomben-Aushalten ist wichtig.
Aber für mich ist so zum Beispiel das Wichtigste, ist, ja, deine Identität darf Comedy sein. Das ist kein Problem.
Definitiv, ja.
Aber, man muss noch ein Leben haben, man muss Dinge sehen, man muss mit Menschen reden und auch dieses, alle versuchen so schnell wie möglich ihren Job aufzugeben. Und ich bin so, pass auf damit, weil das gibt dir noch Halt in der realen Welt. Open Mics, das ist nicht die reale Welt. Das ist ganz wichtig und das ist okay, man kann von Spenden leben, natürlich. Wenn du zweimal in der Woche mit 200 Euro Bargeld in der Hosentasche rausgehst und dann, keine Ahnung, so ein paar größere Gigs spielst, dann hast du deinen Lebensunterhalt verdient und das ist alles schön und super. Aber vergiss nicht den Halt zu der Realität, das ist eine andere.
Das
und
ist alles super in einem Berlin von vor 10 Jahren, muss man auch sagen.
Auch, ja.
Also du kriegst ja heute fast schon keine WG-Zimmer mehr ohne Schufa-Auskunft.
Ja, stimmt.
Mal doof gesagt, wenn du da in dieser halblegalen Schwarzbar Geld verdienen, die Zeiten sind ja vorbei.
Auch, aber...
Ja gut, Hartz IV oder Bürgergeld, ja, aber...
Ja, klar, aber das Ding ist, du siehst es Menschen an, die zu früh, zu hart das die ganze Karriere machen wollten.
Mhm. Bei mir, aber da muss ich ganz kurz noch selbstkritisch sagen, bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr, sehr nah an der Edge, verbittert zu werden.
Ja.
Was auch scheiße ist.
Aber das ist verständlich.
Ich weiß, aber das ist auch scheiße. Da muss ich auch immer aufpassen.
Absolut.
Weil das merkt das Publikum auch.
Ja.
Also du kannst auf der Bühne ein Arschloch spielen, aber wenn du wirklich ein verbittertes Arschloch bist, das geht nicht. Das ist genauso wie ein Dummer kein Schlauen spielen kann. Und wenn ein Schlauer einen Dummen spielt, ist das schon sehr hohe Kunst.
Ja.
Das muss er schon gut können. Nee, ich hatte mal einem Newcomer erzählt, beim Smalltalk, der hat mich dann gefragt, wo ich eigentlich hin will mit Stand-Up. Dann habe ich gemeint, ich will einfach nur, dass ich richtig, richtig, richtig gut bin und ich zufrieden vor allen Dingen mit mir bin, wo ich noch weit von entfernt bin. Und dann hat er gemeint, ja, und dann? Und ich gesagt, ja, es reicht mir erstmal. Der hat es nicht verstehen können, dass ich gesagt habe, ich mache das halt wie so ein professionelles Hobby. Ich will gut sein, aber ich will jetzt erstmal kein Geld damit verdienen müssen. Das war für den so.
Ja, weil sich. Vor wie langer Zeit war das?
Letztes Jahr.
Ja, weil sich in den letzten 2-3 Jahren die ganze fucking Szene so verändert hat, in wir müssen alle davon leben. Und ich bin so, das ist legit insane. So, es ist mathematisch nicht möglich.
Ja.
Okay, und wenn wir mal die Mathematik rauslassen, ist es auch lächerlich zu denken, dass 100 Menschen in Berlin davon leben können. Das ist einfach, und es macht dich nicht minderwertig.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Kapitalismus. Und das ist die fucking Idee, dass deine Wertigkeit in deiner Kunstform davon kommt, dass du Geld dafür kriegst.
Ja. Ja, ich glaube aber auch so ein bisschen liegt das daran, weil die vielleicht noch nicht die Reife besitzen, das auch wirklich als Kunst anzusehen. Ich weiß es nicht. Aber dann hörst du ja auch immer so, Andrew Schulz hat es selber aufgebaut und so. Und dann denke ich mir, das ist einer von 1000. Und was hat ein Andrew Schulz bitte schön aufgebaut? Außer, dass er ein Dickhead ist.
Ja.
So, boah, das war so geil. Nikki Glaser bei Roast of Tom Brady. Sie sagt einfach nur, I never liked your comedy. Also einfach nur ein Satz. Andrew Schulz ist hier. I never liked your comedy. Weiter. Und das fand ich das Krasseste überhaupt. Das war richtig gut. Nee, genau, sie sagt aber wirklich auch noch sowas wie you dickhead oder irgendwie sowas noch.
Ja.
Aber einfach, das war's. Einfach so abgefrühstückt mit zwei kurzen Sätzen. Fertig. Ich finde, das war ein Boss-Move von ihr.
Ja.
Ja. Nee, dann denke ich mir auch mal so, oder... Ja, Fabian Rommel hat es ja geschafft mit seinen Sketchen bei Instagram oder Fred Costea. Aber Fabian Rommel hat halt erstens sich den Arsch aufgerissen.
Und auch seit langer Zeit.
Seit langer Zeit war der dabei und er hat sich was richtig Krasses getraut, weil das, was er macht, ist sehr unique. Also die Themen, die er hat, die sind alle sehr Metaebene, nerdy.
Ja, ja.
So. Und Fred spielt halt einfach super gut.
Fred ist ein, ausgebildeter Schauspieler. So.
Und Fred hat Riss ohne Ende.
Ja.
Sorry, das ist so. Das ist genauso wie du, nur weil du das T-Shirt trägst, was Felix Lobrecht bei einem Interview getragen hat, heißt das ja nicht, dass die Leute denken so, wow, das ist sexy, das T-Shirt. Nein, das ist Felix Lobrecht, der in dem T-Shirt steckt. Ja, ja, jetzt werden wir ganz schön Comedy-nerdig.
Ja, okay. Deine Mutter reden? Nee. Wir wollten darüber reden, Dating mit 39 und wie geil das für dich ist.
Ja, nicht geil. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich habe sehr interessante Dates gehabt. Also einfach jetzt nicht, gar nicht mal so sexuell und fiki-fiki, das ja noch nicht mal, sondern einfach erwachsene Menschen, die sich reflektiert haben, die ihre Geschichten kennen. Und das fand ich halt krass. Ich habe so viel mitgenommen für Stand-Up wiederum, weil es so Geschichten sind, wo ich mich wieder reflektieren kann. Und das fand ich halt cool.
Willst du denn wieder in einer Beziehung sein?
Es sieht gerade so aus, als würde ich dummerweise reinrutschen. nee, war auch super. Ich glaube, dass man so ein Händchen dafür haben kann. Also zum Beispiel habe ich immer gemerkt auf den Dating-Apps, wenn sage ich mal, es am Anfang vom Schreiben her eher unterkühlt war, da wusste ich eher, das ist cool. Wenn direkt so viel reininterpretiert wurde, dann habe ich gedacht, das ist mir gerade ein bisschen zu needy.
Okay.
Das ist auch fies, oder?
Ja, schon.
Ich weiß, aber es ist halt das Problem. Du hast entweder, das ist so der einzige Nachteil an dem Alter, so Ende 30, Anfang 40, du hast halt die Torschusspanik haben. Mhm. Die denken, sie brauchen das noch, sie müssen noch Familie gründen, sie müssen jetzt noch, bevor alles zu Ende geht.
Willst du Kinder?
Nee, um Gottes Willen.
Oh, nee, auf gar keinen Fall.
Und dann gibt es halt genau die so sind wie ich, die halt happy sind, Single zu sein, die haben ihr Leben. Und so welche dann zu treffen, ist schon cool.
Nur zum Kinderthema, willst du eine Vasektomie machen lassen? Hast du darüber nachgedacht?
Ich habe darüber nachgedacht und hatte aber immer so 2% Zweifel.
Okay.
Weil ich will nicht sagen, wieso ich diese Zweifel hatte. Das ist vielleicht ein bisschen rassistisch.
Warum rassistisch? Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
Das bleibt jetzt unter uns. Nee, ich sag's nicht.
Oh Gott, okay, wow. Okay, cool. Okay, fein. Grenze, okay.
Ja.
Genau, Torschusspanik.
Nee, also bei mir ist es so, ich würde gerne einfach alles, also meine Heritage, meine deutsche Heritage, wenn ich ein Kind kriege, einfach komplett ablegen mit dem Kind. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Ich will nicht noch ein deutsches Kind machen.
Okay.
You know what I mean? Ich mag dafür Deutschland zu wenig.
Ja.
Ich will das nicht. Ich will nicht, dass das dann ein Müller wird oder ein Ewald. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das müsste ein Domingo Dings. Ich hab's gemacht.
Ich sehe es.
Es ist total scheiße. Schreibt's in die Kommentare, das gibt uns Reichweite. Hasst uns. Aber das waren diese 2%. Einfach, wo ich so gedacht habe, ja.
Aber was, wenn ich, ne?
Was, wenn ich jetzt eine Brasilianerin kennenlerne und mit der nach Rio ziehe und dann.
Okay, fair enough. Man kann die auch rückgängig machen, ne? Aber.
Ja, aber es ist arschteuer und funktioniert nicht immer. Und das andere Prozent war halt, weil ich noch Fahrradkurier war.
Okay, und wegen Schmerzen?
Ja, ich hätte dann eine Woche nicht fahren können, weil musste ich ja immer auf den Sattel setzen, der genau da drauf drückt, wo du operiert wurdest.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen habe ich mich davon abgeraten. Also, ja.
Ja, ich.
Und ich habe mir eingebildet, dass Kondome gut sind, dass man mit Kondomen klarkommt.
Das ist.
Naja, es ist nicht. Es ist eine Selbstlüge. Also Kondome sind gut für den Anfang und so, aber irgendwann auch einfach zu nervig alles.
Ja.
Ja, meiner Meinung nach.
Tja.
Boah, jetzt habe ich gerade wie bei meinem Stand-up.
Ein, zwei problematische Themen hintereinander.
Also Leute, das ist alles meine Kunst. Ich habe es eben gesagt, ich bin so in der Mitte, versuche ich zum Arschloch zu werden und dann
holst du dich wieder raus.
Genau.
Ja, jetzt kommt irgendein nettes Rezept für eine Suppe oder
hab
so.
Habe ich schon erzählt, dass mein Vater gestorben ist?
What?
Ja, das kann ich später erzählen.
Was? Nein, du kannst jetzt nicht einfach diese Bombe droppen und dann sagen, nee, zurück zum Dating.
Nein, ich habe gedacht, so wäre jetzt die Bombe zu droppen, wäre gerade witzig wegen diesem Arschloch. Und dass ich jetzt.
Ja, okay, egal. Jetzt bist du nicht mehr Arschloch, weil wir haben jetzt Mitleid.
Am 18.3. war die. Nee, 18.4. war die Beerdigung.
Oh, krass.
Ja.
Aber du hattest das schon ein bisschen so erwartet? Oder
ich hab's gehofft.
Ja. Wegen der Pflege, weil das so.
Genau, wegen dem Heim und so, das ist alles scheiße. Und aber war auf jeden Fall crazy, weil ich hab durch die Privatinsolvenz und immer dieses Funktionieren müssen, trotz allem.
Du hast eine Privatinsolvenz angemeldet?
Schon lange her. Ich hatte halt immer dieses, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten. Ich bin ja auch mit Panikattacken arbeiten gegangen, weil ich nicht wusste, dass es Panikattacken sind, weil in meiner Familie gab es psychische Krankheiten nicht. Das muss was mit dem Herz sein. Ja. Mein Vater, weiß ich noch, hat mir einmal sogar gesagt, ja, da musst du halt morgens mal vor der Arbeit ein Bier trinken. Muss ja kein Ganzes sein.
Oh mein Gott.
er kannte sich aus. Und ich habe halt sehr viel Emotionen dadurch runtergeschluckt. Und hatte auch keinen Zugang mehr zu den Emotionen. Und dann saß ich in dieser Beerdigung und das war wie so eine Dusche an Emotionen. So alles. Also so Trauer, witzig.
Erleichterung,
Melancholie, alles. Und seitdem ist so ein Knoten in mir geplatzt. Och,
das ist doch
interessant.
Schön.
Ja, mega. Ist voll gut. Also das
also,
war
dass
krass.
Der Knoten geplatzt ist.
Ja.
Natürlich.
Ich glaube, wenn jemand mich gefilmt hätte, wie ich da in der ersten Reihe in der Friedhofskapelle gesessen hätte, das hat mega funny ausgesehen, weil mein Gesicht einfach komplett verrückt gespielt hat. Ja, so wirklich so. Ich hatte noch eine Brille aufgehabt und die ist wirklich so, ich habe die richtig gemerkt, wie die springt. So.
Krass. Weil, ja. Du warst wie so eine Schauspielübung Mensch geworden.
Voll crazy. Naja, da hat meine Mutter mir dann später, hat sie mir noch eine SMS geschickt, eine WhatsApp nach der Beerdigung und hat gemeint, ich könnte so gut schauspielern. Und meinte damit, weil ich mit allen Smalltalk geführt habe.
Ach so.
Das ist witzig. Sie kannte den Geschäftsthomas gar nicht.
Krass.
Sie kannte ja nur den.
Den musstest du dann bei der Beerdigung raushängen lassen.
Ja, muss man ja immer.
Ja.
Und ich habe natürlich als einziger ganz cool in der letzten Reihe mit Sonnenbrille gestanden, wie ich das aus dem Mafia-Film kannte.
Sehr gut.
War mir auch peinlich natürlich, aber ich mag es ja auch gerne, selbst über mich zu lachen.
Ja.
So, ich weiß ja auch zum Beispiel mit Motorradführerschein, ich mache mich die ganze Zeit selber lustig drüber, dass ich so einen Scheißdreck mache. Ja. Weil es ist halt einfach Bullshit.
Ist, Selbstironie ist das Beste überhaupt.
Eben.
Das ist
ja.
Super. Aber wie geht's dir damit, dass dein Vater gestorben ist?
Ja, jetzt langsam besser. Also, wie gesagt, das waren 2 Wochen danach, habe ich das noch so verarbeiten müssen, aber jetzt. Er war ja auch schon 79. Er hätte fast seinen 80. Geburtstag gehabt. Er wurde an seinem 80. Geburtstag beerdigt.
Wow.
Und ja, es ist halt schon ein Alter.
Aber nicht sehr alt.
Ah, ich finde schon. In meiner Welt ist das sehr alt. Ja. Und ja, das Krasse ist halt einfach die Demenz.
Also, weil er war dement.
Ja. Und überhaupt, also so viel. Ja, drüber nachdenken auch, was macht man da eigentlich mit den Menschen? Also was ist denn überhaupt noch ein lebenswertes Leben?
Ja, das ist eine absolute.
Also bei meinem Vater war das alles noch so am Anfang, der hatte immer wieder so Schübe, wo er nicht wusste, wo er ist und dann aber wieder komplett klar war. Aber der wurde dann im letzten Monat quasi auf eine Station geschickt, wo Leute schon wesentlich schlimmer im Stadion der Demenz waren. Also die wurden einfach nur in den Aufenthaltsraum geschoben. Und dann haben die so ein Malbuch gekriegt und dann haben die da so rumgekritzelt. Und ich denke mir echt, wieso? Die haben doch ein Leben gehabt. Weißt du, was ich meine? Die haben gelacht, die haben Trauer gehabt, die haben alles gehabt, was es im Leben machen kannst. Und wieso kann das denn nicht vorbei sein?
Wieso macht man das?
Ich meine, klar, das hat viel zu tun auch mit Deutschland und der Nazi-Zeit, wegen Euthanasie und so.
Okay, aber nicht, es hat ja auch ganz viel mit Religion zu tun und dass jedes Leben was wert ist.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass genau die sowas sagen, die gegen Sterbehilfe sind, die ganzen CDUler, die Konservativen, die tun aber alles dafür, dass Sozialberufe immer mehr eingeschränkt werden.
Absolut.
Was ja total bescheuert ist.
Dann sei gegen Sterbehilfe, aber meine Güte, schmeiß Geld in die fucking Pflege rein. Diese Menschen haben das eins der härtesten Leben, was man sich vorstellen kann.
Aber dann sind die Konservativen ja so, dafür haben wir eigentlich die Familie geplant. Das ist ja so. Ich weiß noch, dass bei meinen Großeltern, meine Oma hatte Alzheimer und mein Opa Demenz. Und die konnten.
Das heißt, wäre vielleicht gut, wenn du anfängst, eine neue Sprache zu lernen.
Ich mache viel.
Ja, vielleicht gut, wenn du deinen Kopf ein bisschen anstrengst, Thomas, oder?
Nein, ich muss mir einfach nur mit 60 eine Pistole besorgen. Nein, und da ging es halt irgendwann nicht mehr. Also meine Mutter hat die bis zum Letzten gepflegt. Also das hat auch die ganze Familie schwer traumatisiert alles. Ich musste zum Beispiel aus meinem Kinderzimmer ausziehen, weil dann meine Oma in mein Kinderzimmer eingezogen ist. Und dann sind meine Eltern umgezogen. Ich habe dann deren Schlafzimmer bekommen. Also auf jeden Fall crazy. Und dann ging es halt wirklich nicht mehr. Also meine Oma war komplett bettlägerig. Und dann ist die halt ins Heim gekommen. Und die ganzen Nachbarn in unserer ganzen Straße haben uns gemieden, weil wir ja so eine Arschlochfamilie sind.
Warum?
Ja, weil wir die Großeltern ins Heim abgeschoben haben. Die haben sich nie interessiert. Die kamen nie vorbei, sich mal den Zustand angucken. Aber das ist diese Kernfamilie. Das ist dieser Shit. Das ist ja auch das, was die Konservativen wollen. Das ist ja auch, weswegen die Konservativen die Frauenrechte...
Die Konservativen wollen einfach, dass alle eine beschissene Zeit haben.
Nee. Also für die ist das ja heile Welt. Die stellen sich das ja so vor, weil die sich ja nie für ihre Familie interessieren. Also ich glaube, ein Konservativer, wann hat der das letzte Mal seine Frau gefragt, ob es ihr gut geht? Beispielsweise. Nee, aber das ist ja das Krasse, du... Da ist ja gleichzeitig, ist ja nicht nur Sterbehilfe, sondern auf der anderen Seite wird ja auch alles, was Reproduktionspolitik bedeutet für Frauen, also Frauenrechte wie Abtreibung und so, eingeschränkt.
Ja, ja.
Die wollen diese Nazi-Familie haben. Mama, Papa, Kind und bitte geht uns nicht mit euren Problemen auf den Sack in der Gesellschaft. Klärt das alles mit euch, sperrt von mir aus die Großeltern in den Keller. Und gut ist.
Wir wollen einfach nichts davon sehen. Wir wollen es gar nicht wahrnehmen,
genau,
dass es Probleme gibt.
Wir haben hier heile Welt.
Ja, heile Welt, ja. Heile Welt.
Jeder hat ein Einfamilienhaus.
Und hat dann extra Zimmer für die pflegebedürftigen Familienmitglieder.
Genau, und da müssen halt die Cousine und der Cousin auch mal mithelfen, was halt auch utopisch ist.
Oh ja, sehr utopisch. Ja.
Aber es ist crazy. Also das ist auch nochmal so eine Sache, diese ganze Familienideologie, die wir so in der Gesellschaft haben, ist ja auch total scheiße.
Ja,
also guck mal, ich kenne so viele Leute, die sind so aufgeklärt gewesen, so feministisch und dann kommt das Kind.
Und dann?
Ja, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause.
Also das Ding ist, wenn ich ein Kind kriege und mein Partner viel, viel verdient und ich nicht arbeiten muss, also not gonna lie, so schlimm hört sich das nicht an. Weißt du, wie viele Dinge mich interessieren, Thomas? Ich hätte so viel zu tun.
Wir reden darüber, wenn dein Kind dann 6 Jahre alt ist, wie viel du geschafft hast von dem, was du dir vorgenommen hast.
Oh, gar nichts?
Ja.
Absolut gar nichts.
Und dann auch noch die Schwangerschaftsdemenz. Du verlierst ja durch diesen traumatischen Schmerzen bei der Geburt, verlierst du wirklich, also die wachsen wieder nach, aber du verlierst krass viele Gehirnzellen. Du bist, im ersten Jahr bist du komplett...
So dumm.
Du bist dumm, du bist high.
Ich habe meinen Freund gefragt, ich war so, hey, wenn wir ein Kind kriegen, könnte ich dann zu Hause bleiben? Ja, so ein Scheißdreck, du musst auch arbeiten gehen. Und ich war total so, ey, was soll der Scheiß? Ich möchte auch nicht arbeiten gehen. Ich will auch zu Hause bleiben. Weißt du, es trendet ja ganz krass auf Social Media so Tradwife und die backen einfach so über 4 Tage Brot und sehen halt perfekt aus und jeden Tag ist frischer Kuchen. Und ich so, ich will auch Kuchen backen, was soll der Scheiß? Ich bin immer am Arbeiten, ich will auch nur Kuchen backen.
Ja, aber du brauchst ja dann auch die Umgebung. Das kannst du ja nicht machen in der Wohnung in Berlin. Das muss dann schon so ein Haus sein, irgendwo an einem Berg mit Blick aufs Meer.
Nee, es ist so, ich so, hier, kommt mit mir einkaufen. Und ich laufe so zum Kotti über Pisse. Und oh mein Gott, ich liebe es. Hier ist mein Lieblingsmarkt. Und ich werde einfach beworfen, beklaut. Die Polizei kommt. Ich so, ich liebe es, dann nach Hause zu gehen. Klar, ich habe für nichts Platz, aber...
Du gehst zum Kinderarzt, weil dein Kind beim Spielplatz in eine Spritze gegriffen hat.
Ja.
Schießt halt mit dem Kinderarzt und dann hast du eine Reihe von 10 anderen Kindern vor dir, die das Gleiche gemacht haben.
Ja.
Nee, ich weiß es nicht, ist schwierig. Ich weiß noch, als ich 2009 in Berlin für ein Praktikum war, da bin ich immer durch die Gräfestraße gefahren, weil ich habe in der Pflügerstraße gewohnt und kam vom Bergmann-Kiez.
Mhm.
Und da habe ich immer eine Pizza gegessen, das war immer mein Abendessen, weil da gab es eine Pizza, ganze Pizza für 2 Euro. Die war nicht gut, aber Praktikum nicht bezahlt, ihr kennt den.
2009.
Genau, ja. Da gab es noch keinen Mindestlohn und so. Und in der Gräfestraße war das damals so gewesen, da haben die alten Frauen und alten Männer, die haben auf der Straße gesessen im Sommer und auf die Kids der Leute aufgepasst, die halt so eine Pizzeria hatten für 2,50 oder den Dönerladen. Und ich fand das so mega.
Ja.
Das war dieses Dorf. Ja, so habe ich mir gedacht, so könnte ich mir auch vorstellen, Kinder zu kriegen.
Das ist auch vor meiner Haustür ist so ein kleiner Platz, wo nur Fahrräder, also eigentlich dürfen nicht mal Fahrräder durchfahren.
Ach, da aber, wo auch geskatet wird ab und zu.
Ja,
ah,
genau.
Da wohnst du, okay.
Und da sind immer Kinder, die rumlaufen und es sind immer so gemischte Elternteile, die so ein bisschen drauf aufpassen. Aber die Elternteile haben so einen Club, das ist meine Analyse. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber die hängen da einfach ab, rauchen, trinken Bier und die Kinder rennen da rum.
Ja, das wird auch so sein.
Aber die haben die Zeit ihres, diese Kinder haben die richtig, eine richtig fucking gute Zeit. Und mein Lieblingsmoment, das passiert manchmal im Sommer, wo von ganz, ganz oben, so in der fünften Etage von einem rumliegenden Gebäude, hört man so: Thomas! Ja. Thomas, komm hoch! Und dieses Gefühl, in einer Großstadt zu haben, ist schon ganz geil.
Ja, das ist geil.
Wenn man davon noch so ein bisschen was sieht. Aber für mich ist es sowieso, ich möchte ja Kinder, aber ich möchte meine Kinder auch nicht auf dem Land oder irgendwo ausgeschlossen von der Gesellschaft.
Das ist auch Bullshit. Also sorry, wenn man sich die Statistik anguckt, auf dem Land passieren Kindern die meisten Sachen.
Erstens das.
Und also jetzt mal doof gesagt, stellen wir uns mal vor, wir sind so ein Manfred, so ein Pädophiler aus der Mitte der Gesellschaft, dann fahre ich doch mit meinem VW Passat Kombi, fahre ich doch lieber einmal
die Dorfschule.
Einmal am Dorf entlang, wo die Kinder komplett alleine sind, als in Kreuzberg ein Kind mitzunehmen, wo die ganzen, ich sag mal,
Du hast heute ein rassistisches Geschmäckle.
Ich würde sagen, wo die ganzen Leute mit Migrationshintergrund, die nochmal einen anderen Stellenwert zur Familie haben, wenn die sehen, dass so ein Kind in ein Auto gezogen wird, sage ich mal so, ich glaube nicht, dass der Manfred mit seinem VW Passat nochmal aus Kreuzberg rauskäme. Nee. So.
Ich glaube, der Passat kommt nicht aus Kreuzberg raus. Ja. Also,
der wird angezündet mit Manfred drin.
Endlich wieder Autos brennen.
Oder auch die Sache mit der katholischen Kirche. Das ist immer dieses Abgeschlossene. Immer wenn man denkt, man muss die Kinder vor den Außeneinflüssen abschotten,
beschützen.
Dann kommen nämlich die Pädophilen, weil die genau sehen, ah, okay, das ist ja eine Insel für mich.
Genau.
Das ist ja hier wie Robinson Crusoe.
Und Leute reden so schlecht darüber, Kinder in einer Großstadt großzuziehen. Es wird so in der deutschen Gesellschaft verpönt als Rabeneltern, die ihr eigenes Leben mehr wertschätzen.
Es wird ja nicht nur verpönt, aber du kriegst ja Eigenheimzulage, du kriegst Subventionen, wenn du ein Haus baust.
Wirklich?
Du kriegst, wenn du dann noch eine Wärmepumpe dran baust, kriegst du das nochmal bezahlt.
Was?
Eine Wärmepumpe.
Ach so.
Wenn du noch eine Solaranlage hast, das kriegst du bezahlt. Es gibt Zuschüsse ohne Ende und das kriegst du für eine Miete nicht.
Nein, aber unabhängig dessen ist es so, ich bin ja in einer Großstadt aufgewachsen, es ist natürlich eine total andere Großstadt, Rom ist viel so dörflicher in manchen Hinsichten.
Wo bist
aber
du denn
halt
da? Welche Ecke?
Im Zentrum.
Ah, cool.
Also bis ich 7 war, war ich noch so ein bisschen in einem Viertel, was so, das ist das Viertel, wo meine Mutter aufgewachsen ist, das ist so der sehr Borghese, das ist sehr bürgerlich, so sehr gut bürgerlich, aber dann ins Zentrum. Und damals, als wir nach Monti gezogen sind, 98 Monti ist so die coole, hippe Gegend im Zentrum jetzt, so hinterm Kolosseum.
Mhm.
Und damals, als wir da hingezogen sind, war das noch eine totale Arbeitergegend. Ne? Und meine Mutter hat meinen Vater so fertig gemacht, so, ich musste jetzt in eine Arbeitergegend ziehen. Und jetzt ist sie so glücklich, dass er sie gezwungen hat, weil jetzt hat sie eine Wohnung, die unkaufbar ist. Das ist so. Also jetzt
und
ist
immer Leben draußen.
Und immer Leben draußen.
Das ist ja auch
immer
so, wenn die Kinder dann ausziehen und du bist alt, mach das mal auf dem Dorf.
Ja, und dann, aber vor allen Dingen, es macht, um zurück auf dieses Familiending, der Kern ist dann immer diese Familie, es sind immer diese Menschen, mit denen du die ganze Zeit verbringst, von denen du auch dein ganzes Wissen und dein Verständnis der Welt hast. Wenn du in einer Großstadt aufwächst, natürlich siehst du Dinge, die Kinder vielleicht nicht sehen wollen. Ich möchte auch nicht sehen, wie Menschen Crack rauchen. Nur, dass es klar ist. Es ist nicht, weil ich 32 bin, dass ich mir denke, oh geil, ist das schön.
Da sagst du dem Kind einfach, der leckt hier einen Joghurtbecherdeckel ab.
Ja, oder du sagst...
Das ist keine Alufolie.
Ja, oder du erklärst deinen Kindern früher, was Drogen sind.
Das hat zum Beispiel meine Mutter immer gemacht.
Ja, mir wurde es erklärt und ich war so, ah, okay, davor hat... Das ist nicht gut.
Ja, meiner Mutter war auch immer wichtig, es gibt in der... oder was heißt nicht immer wichtig, aber wir waren mal im Dom gewesen und man gibt sich
in Trier
und man gibt sich nach der katholischen Messe geben sich alle die Hände.
Mhm.
Einfach so um dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja, ja, ja. Ich musste schon mal.
Ja, und im Dom war halt immer so ein cooler Penner. Der sah so ein bisschen aus wie der Typ, der bei Kevin allein zu Hause Kevin dann rettet am Ende.
Mhm.
Und ich fand das mega. Weil ich hatte immer so ein bisschen Angst gehabt vor dem, wenn er da so vor dem Dom in seinen Klamotten so gehaust hat. Aber so im Dom selbst habe ich gesehen, ach krass, das ist ja ein ganz normaler Mensch, der einfach nur andere Probleme hat.
Bist du in der Innenstadt von Trier aufgewachsen? Oder?
Ja, aber erst mit 13 sind wir da hingezogen.
Okay, das ist auch trotzdem groß.
Und dann ist auch noch eine Sache, die viele Leute unterschätzen. Die denken immer, man kann aufs Dorf rausziehen. Das ist nicht so. Wenn du wirklich eine gute Zeit haben willst im Dorf, dann musst du dein Leben lang da bleiben. Oder du wieder zurückkommen, nachdem du studiert hast. Das verzeihen sie dir noch, nach dem Motto, für die Ausbildung kannst du ja nochmal wegziehen.
Ja, ja.
Aber zieh doch jetzt mal in diese ganzen Strukturen rein. Du musst dir den Arsch aufreißen, um wirklich anzukommen in einem Dorf.
Aber vor allen Dingen,
das sind ja geschlossene Stämme.
Das sind geschlossene Gesellschaften.
Ja.
Aber ich kann mir auch einfach kein Leben vorstellen, in dem so. Ich gehe mal davon aus, dass der Mensch, mit dem ich eventuell entscheide, eine Familie zu gründen, ein Mensch ist, den ich sehr liebe. Okay, ich gehe mal einfach hart davon aus, dass ich das nicht mit jemandem mache, mit dem ich das nicht empfinde.
Kann auch passieren.
Passiert sehr oft. Nichtsdestotrotz, ich möchte die Möglichkeit haben, dich anzurufen und zu sagen, ey Thomas, ich bin im Wedding, wollen wir ein Bier trinken gehen? Und du bist so, ja, nein, keine Ahnung. Ich möchte nicht nur Zeit mit den Menschen verbringen, die ich mir ausgewählt habe oder halt geplant, heute kommen die Ewalds vorbei. Tot.
Ach scheiße, nein. Ich muss fürs Feuerwehrfest noch einen Kuchen backen.
Ja, oh Gott, Horror.
Ist dann immer die Lisa, die hasst meinen Kuchen immer. Und dann lästert die immer mit den anderen über meinen Kuchen. Und dein Mann kommt dann immer total besoffen nach Hause, weil auf dem Feuerwehrfest zu sagen, ich trinke heute weniger, kannst du auch vergessen.
Auch nicht. Aber auch diese Idee, und die höre ich ganz oft eher von Deutschen. In Italien ist es eher so, dass viele Menschen, die im Dorf aufgewachsen sind, sich eigentlich gewünscht hätten, in der Stadt aufzuwachsen. Ne? Oder es gibt auch dann ganz viele Menschen, die auf dem Land aufwachsen, und das ist dann eine ganz andere Erfahrung. Auf dem Land aufwachsen kann ich teilweise rationalisieren, weil du bist halt wirklich im Nichts, du rennst durch die Felder, du bist nackt.
Du
vielleicht
hast
ist ein Pferd
20
da.
Katzen, die du selber genannt hast, die aber keinem gehören. Und
genau.
Mit denen, ja.
Und dann reden wir schon über eine andere, aber es ist diese Mittelerfahrung, für diese Zwischenstadt und Land. Das ist die fucking Hölle. Alle kennen dich. Für mich ist Berlin schon zu klein. Weißt du, wie oft ich diesen sehr stadtfucking Menschen grüßen muss? Ich kann nirgendwo hingehen, ohne jemanden zu treffen, den ich kenne. Es ist der absolute Horror. Und dann stell dir das nochmal kleiner vor. Puh. Nee.
Das habe ich zum Glück nicht.
Ist, weil ich viel unterrichte. Und wenn du viel unterrichtest.
Es wohnt ja auch keiner am Wedding.
Mehr.
Ja, also ab und zu sehe ich hier noch zwei, die du auch kennst, aber die grüßen mich eh nie, die ignorieren mich immer, und von daher alles Paletti.
Kannst du mir nach der
Aufnahme sagen, wer es ist? Ja.
Dass du nicht gegrüßt wirst, schockiert mich.
Nee, ich glaube, also wir sind beide immer happy, beide Parteien sind immer happy, dass, glaube ich, wir einfach gerade so tun, als hätten wir uns nicht gesehen.
Ah, okay, interessant.
Ja.
Ich möchte mich nur dafür einsetzen, dass es total fein ist, Kinder in einer Großstadt großzuziehen. Und dass es eine wunderschöne fucking Erfahrung sein wird. Und dass man vielleicht interessantere Comedians hätte, wenn die nicht alle auf dem Dorf aufgewachsen wären.
Ja. Das ist leider auch so ein bisschen meine Dating-Erfahrung, dass die Stadtkinder, also die ehemaligen Stadtkinder, also ich date jetzt nicht gerade Stadtkinder, Leute. Nee, dass die nochmal eine ganz andere Härte und Abgeklärtheit haben.
Weil du siehst den Scheiß. So, du musst dich damit auseinandersetzen.
Ich finde es ja auch wichtig, also zum Beispiel, mir ist ja auch wichtig, dass eine Stadt dreckig ist.
Ja, also,
zum Gewissen. Ich weiß,
ich will in Berlin pushen wir es ein bisschen.
Ach, hör mir auf da mit eurem Neuköllner Hölle, wo ihr da wohnt.
Bitte. Ach komm, als wäre der Wedding sauberer.
Ja, auf meiner Seite der Müllerstraße schon. Wir sind hier sehr.
Ja, aber das ist so. Du bist so, diese Seite ist sauber, die Seite ist etwas zu dreckig.
Ja, wir haben hier einfach eine normale Gentrifizierung. Hier ist nicht auf einmal eröffnet hier ein hippes Café, sondern nein, du siehst auf einmal Kinder mit einem Cellokasten zur Schule gehen. Das ist die Gentrifizierung im Wedding.
Ja, ja. Im Wedding ist alles perfekt.
Ja, oder ich war heute auf dem Kreuzberg gewesen und im Bergmann-Kiez frühstücken. Also wieso ist denn das nicht schön?
Nee, Bergmann-Kiez ist wunderschön.
Ja.
Ich meine nur, ich finde, eine Stadt darf dreckig sein, aber ich finde, in Berlin übertreiben wir es manchmal.
Das stimmt. hat aber auch einen historischen Background, gerade in Kreuzberg und Neukölln. Das war ja das Ende von Berlin.
Ja, und ich bin ja auch total dafür, wenn es dreckig ist, wenn wir noch Autos verbrennen dürften. Aber wir haben damit jetzt auch aufgehört. Das heißt, wir haben jetzt nur Müll.
Ja, das sind die E-Autos, die darf man nicht mehr anzünden.
Ja. Ja.
Scheiße.
Scheiße.
Nee, aber auf jeden Fall, ich finde das halt auch wichtig, dass man halt auch so, also ich glaube, dass man auch ein bisschen krasseres politisches Bewusstsein bekommt, wenn man halt erstens die krassen sozialen Ungerechtigkeiten sieht.
Genau.
Und wenn man halt sieht, welchen Müll wir als Menschen wirklich machen. Ich meine, auf dem Dorf, also die ersten 10 Jahre meines Lebens, zum Abgesehen von diesen scheiß ekelhaften erzkatholischen Nachbarn, war das ja wie heile Welt. Die Autos waren alle sauber. Die Häuser waren alle geleckt, die Vorgärten sahen alle gleich aus.
Der Müll
alle
war
hatten,
immer weg.
Ja, das war ein Neubaugebiet. Also als ich auf die Welt kam, war es nicht mehr ein Neubaugebiet, sondern halt, also da gut, das war auch crazy. Aber noch kurz, die hatten alle die gleichen, fast die gleichen Gehälter. Klar, es gab die Superreichen, den einen, der dann halt 3 Mercedes im Carport stehen hatte.
Aber so plus minus waren alle genau. In einem ähnlichen. Ja.
Ja. Und ja, aber bei mir zum Beispiel war es schon krass gewesen. Meine Brüder sind ja so im Schnitt 10 Jahre älter als ich. Mhm. Als sie auf die Welt kamen, war das ein Neubaugebiet voller Kinder. Als ich auf die Welt kam und 10 Jahre alt war, da waren deren Kinder ja weg. Da wollten die ihre Ruhe haben. Und ich war wie so ein Alien. Ich habe mich gefühlt wie Dennis the Menace. Ging in den allen auf den Sack.
Oh, der arme Thomas.
So, naja, ist alles gut. Aber nee, Dörfer können auch sehr einengend sein.
Ja. Ja, ich...
Aber nichtsdestotrotz, alle, die das jetzt hören und in einer Kleinstadt wohnen oder auf dem Dorf wohnen, bleibt bitte da, es ist da auch sehr schön. Wir haben in Berlin keine Wohnungen mehr. Wir müssen ein bisschen aufpassen.
Das stimmt. Wir müssen das nicht so verherrlichen, weil dann kommen mehr Leute. Und ja. Es ist wirklich, also wir meinen und das jetzt nicht so, oh, wir haben keinen Platz mehr. So, wir haben legit keine Wohnungen mehr. Ja. Also bitte passt auf.
Und ich muss auch selbstkritisch natürlich sagen, wir haben jetzt auch genug Weirdos aus Kleinstädten. Ja? Wir haben genug Thomas Ewalde, die hier rumlaufen, komplett sind, voll sind mit Komplexen und psychischen Problemen.
Okay, wir haben auch keine Therapieplätze. Also wirklich, Leute, ihr müsst wirklich aufpassen.
Nee, ich hatte ein Date mit einer, die hat das so gut auf den Punkt gebracht. Ich versuche es nochmal zu rekapitulieren. Sie hat gemeint, ja, natürlich ist Berlin total scheiße im Dating und oft mit zwischenmenschlichen Beziehungen, weil hier kommen alle hin, die Probleme haben. Weil die denken, in Berlin wird es gelöst.
Ja.
So, jeder, der sich für was Besseres hält, zieht nach Berlin. Und das kann nicht funktionieren auf Dauer. Aber das stimmt ja auch nicht. Es gibt ja... Ist ja auch immer so, Hamburg oder Berlin, das sind ja alles Städte, die, wenn man mal da ist, man lernt ja immer nur das Innerstädtische kennen.
Ja.
Aber wir wissen ja jetzt auch, seit wir von der CDU regiert werden, dass Berlin doch größer ist, als wir das wahrhaben wollten.
Wie, warum? Was hat die CDU damit zu tun?
Ja, es gibt halt in Spandau und in Reinickendorf Leute, die halt gerne die CDU haben
wollen. Ach so,
und
gerne
halt
ihr
Dorf haben wollen und gerne mit dem Auto zum Shoppen von Reinickendorf in die Friedrichstraße fahren wollen.
Kleine Ficker.
Ja. Sag ich.
Ich glaube, wir wollten mal vor Jahren diese Diskussion führen, werden wir jetzt nicht machen, aber ich wollte dir nur sagen, ich habe mein Autostance sehr viel lockerer gemacht. Wie kam das?
Kam das durch einen Lover und der seid ihr dann doch mal schön an den See gefahren und hat dann gemerkt, wie geil es ist, doch mal an den See zu fahren,
ohne dass
man sich einen Rucksack packen muss und ohne dass man dann mit einem Fahrrad zu einem S-Bahn-Station dann das Fahrrad hochtragen in die S-Bahn, dann nochmal mit dem Fahrrad 20 Minuten durch den Wald fahren, bis man dann an einem total vollen See ist und sich dann denkt, oh, der See ist eigentlich scheiße und dann kann man nicht aber irgendwo anders noch hinfahren, weil dann hat der nur, Entschuldigung.
Ja, ich hasse den Müggelsee. nein, ganz ehrlich, weil die Radikalität von Berlin Autofrei hat mich, irgendwann mal war ich so, nee Leute, wir müssen flexibler sein, weil ich war so, das Ziel muss wichtiger sein als die Details und ganz oft ist es im Aktivismus, dass man sich in den Details verliert und dann das Ziel nicht mehr vor Augen hat. Ich glaube trotzdem, dass ich wahrscheinlich viel mehr Anti-Auto bin als du, aber zum Beispiel, ich arbeite ja jetzt in fucking am Funkhaus.
Ja.
Weißt du, wie oft ich ein Auto miete?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also es ist lächerlich. Also meine Fahrtkosten sind absolut lächerlich. Aber das Problem, glaube ich, immer noch ist eigentlich, wie Dinge verbunden sind. Weil zum Beispiel, warum brauche ich von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg 10 Minuten mit dem Auto, aber 45 mit der Bahn? Das ist ja nicht.
Obwohl, da muss man fairerweise sagen, wenn du das jetzt abends zu einem Mic machst, dann schon. Tagsüber, ja. Zur Rush Hour.
Tagsüber ist ein bisschen halbe Stunde.
Ja, ist auch, also ist auch anstrengend einfach.
Ja, aber das Ding ist, manche Verbindungen sind einfach so scheiße. Und vor allen Dingen, alles läuft ja gerade schief seit einem Jahr.
Ja.
Und es wird die Infrastruktur ist halt total im Arsch. Ja. Und das Ding ist, ich bin eigentlich total Verfechterin dafür, dass wir in der Stadt eigentlich keine Autos brauchen oder zumindest viel, viel weniger als das, was wir haben. Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen eine City-Maut. Ich bin absolut der Meinung, brauchen einfach dafür, dass du ein Auto in der Stadt hast, solltest du relativ viel dafür bezahlen. Du, Rom ist ein einziges Auto, okay? Aber die Stadt verdient daran so viel fucking Geld, weil es sehr teuer, ein Auto in der Stadt zu haben.
Also vor allen Dingen Berlin hat ja die Struktur, also Hamburg hätte es schwieriger, aber wir haben ja durch die Stadtautobahn in Berlin die Möglichkeit, dass du jedes Viertel anfahren kannst, über die Stadtautobahn, dann parkst du, dann wäre da ein Park and Ride direkt an der Stadtautobahn. Du bist direkt an der Ringbahn, kommst mit der Ringbahn überall hin. An jeder Ringbahnstation ist fast eine U-Bahn, um weiter reinzukommen.
Total.
Und wenn du dann halt mal shoppen gehen willst oder das Auto wirklich brauchst, dann kannst du dir einen Pass holen.
Genau, du kannst
oder wenn total. Wenn dein Vater jetzt mal beispielsweise, weil mein Bruder und ich, wir brauchten das Auto halt, um meine Mutter dann ins Heim zu fahren und so, dann kriegst du halt dann eine Ausnahmegenehmigung.
Genau, aber das ist alles möglich. Und vor allen Dingen, ich glaube, so die Stadt sollte an der Quantität an Autos, die wir in Berlin haben, sollte die Stadt eigentlich Geld dran verdienen. Weil es ist ein bisschen, hast du einen Parkausweis für hier? Wie viel zahlst du?
20 Euro für 2 Jahre.
Ja, also das ist ein Level an Lächerlichkeit, dass sie überhaupt die Verwaltungskosten dafür, dass du diese 20 Euro, sind höher als die 20 Euro.
Weißt du, was ich auch krass fand? Ich war ja oft, also ich war ja lange Hardcore-Fahrradfahrer und ich habe so oft von Autofahrern gehört, fahr nicht auf der Straße, ist meine Straße, ich zahle hier Steuern für. Und dann habe ich mir seit langem mal wieder ein Auto zugelegt vor 5 Jahren und dann kriege ich so den Steuerbescheid, wo drauf steht, wie viel ich zahlen muss, und ich denke mir so, Moment mal, Autofahrer haben in Deutschland wirklich gedacht, dass wenn sie 150 Euro im Jahr Steuern zahlen, dass damit Straßen gebaut werden? Okay, cool. Klar, das sind deine Straßen.
Deine Straßen. Ja. Nee. Das sind deine 150 Euro, auf denen wir Fahrradfahrer.
Das ist lächerlich. Also gut, wenn du jetzt einen riesen SUV hast, dann lass das mal 270 sein. Oder wenn du so einen Dieselbus hast, dann sind das 450. Aber wir reden übers Jahr. Das ist ja nix. Also egal. Dann bin ich halt, ich bin sehr faul, gerade was abends Open Mic fahren betrifft, weil das halt einfach, da ist man müde. Ja,
und
man hat den ganzen Tag gearbeitet und dann sich einfach ins Auto setzen.
Stand-up hat mich auch weicher gemacht. Genau. Stand-up hat mich weicher gemacht, weil ich bin manchmal so fertig. Und ich
bin halt keine 20 mehr. Ich kann nicht dieses, dann laufen sie nach ihrem Spot direkt los und springen in die Bahn und steigen dann 4-mal um in 15 Minuten bei Madonna zu sein von Mad Monkey Room. Nee, dann setze ich mich einfach in mein Auto, brauche 15 Minuten, höre geile Mucke, bin entspannt, komm an und fahre direkt wieder nach Hause, muss nicht auf eine Bahn warten.
Ja.
Und deswegen bin ich aber der Meinung, dass man das mit Verboten machen muss. Weil nämlich reden die Leute sich ein, wir müssen die Bahn ausbauen, damit das eine bessere Alternative zum Auto ist.
Nein, nein,
das
ist wir müssen ja erst verbieten, Verbote, Verbote, Verbote.
Ich glaube, das raffen nämlich
Geld
so Leute.
Rein und baut mit dem Scheiß Geld das System aus. Also,
ganz kurz noch, aber ich glaube, so Leute wie Autofrei, weil die halt nie Autoleute waren oder sich nicht mehr daran erinnern können. Also, für mich als Autofahrer denke ich mir wirklich, seid ihr wirklich so doof, dass ihr denkt, für mich ist in einem stickigen Abteil mit der Bahn zu fahren eine Alternative, als einfach hier runterzugehen, in mein Auto einzusteigen und einfach loszufahren, wann ich will? Nee, ist es nicht.
Ach komm, fährst du jetzt wirklich gar nicht mehr Bahn?
Ich fahr, also seit ich in Berlin wohne, bin ich nie Bahn gefahren. Nur als ich noch so krasse Panikattacken hatte. Ich habe immer alles mit dem Fahrrad gemacht. Ich hasse Bahnfahren.
Okay, ich kann das total.
Bin ja nur Fahrrad gefahren. Und dann fing das halt an, dass ich halt ein bisschen älter geworden bin und es auch irgendwie scheiße fand, die ganze Zeit Funktionsklamotten anzuhaben. Weil du brauchst ja, wenn du ein Fahrrad fährst, bei jedem Wetter, hast du dann so, dann weiß ich nicht, dann sehen deine Schuhe sehen immer total schnell scheiße aus.
Ja, ja, es ist schon. Also ich hasse
du hast immer so komische Jacken an.
Tasche und dann ist alles so, das hasse ich auch dann. Und dass ich dann immer so verschwitzt ankomme und da muss ich erstmal so runterkommen, da sehe ich immer aus, als wäre ich irgendwo, wer weiß woher, gerade angekommen. Und Und es gibt nicht mal fucking Platz, um Fahrräder zu parken in dieser. Zieht nicht mehr nach Berlin. Wir haben keine Fahrradstellplätze mehr. Hört auf, hierher zu kommen. Aber ja, ich verstehe dich, Thomas. Trotzdem glaube ich, dass du wahrscheinlich das Auto zu viel nutzt. Auch in meiner Laissez-Fairness.
Meine ich ja, deswegen will ich ja das Verbot haben.
Ja.
Also ich werde es jetzt auch verkaufen. Aber gut, dann habe ich ein Motorrad.
Aber ich finde so, wir brauchen Verbote. Wir brauchen ein paar Orte in dieser Stadt, die Fußgängerzonen sind. Nur, ja. Ich sag ja nicht die ganze Innenstadt. Was waren es? 400 Meter?
Friedrichstraße, ja.
Es waren was, 400 Meter, und wir haben es nicht mal geschafft, das richtig auszubauen, dass es nicht scheiße aussah. So, wir brauchen irgendetwas. Oder es gibt halt auch einfach so Verkehrsknoten, die so schlimm sind.
Ja, aber zum Beispiel die Bergmannstraße, darfst du als Fahrradfahrer nur noch 10 fahren. In manchen.
Ja.
Das ist halt auch so eine Sache. Es gibt halt Leute, die können mit dem Fahrrad halt wesentlich schneller fahren.
Ja.
Und für mich als Kurier war das halt echt, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, weil für mich war die Bergmannstraße super wichtig. Und dann, das ist halt auch eine unbequeme Wahrheit, aber zum Beispiel gibt es sehr viele Leute, die sind auf dem Land immer gerne Auto gefahren, die ziehen in eine Großstadt und sagen, ich kann in der Großstadt nicht Auto fahren, das ist mir zu stressig, das ist mir zu krass, zu viele Autos, zu viel los. Und wieso soll das denn beim Fahrrad anders sein? Es in der Großstadt Fahrrad zu fahren,
ist super anstrengend.
Gewisse Skills.
Aber Thomas, es wird auch immer schlimmer. Ich wurde in den letzten 2 Jahren so viel mehr fertig gemacht und ich kam in so viel mehr schlimmen Situationen mit Autofahrern als früher. Das war nicht so schlimm.
Da hast du nämlich recht, weil vor 2 Jahren fing das an, dass die Infrastruktur überall komplett in die Hose gegangen ist. Und ich habe das ja als Fahrradkurier auch erlebt. Ich kenne das wirklich, ich höre das mittlerweile und ich sehe die, ich kann die Leute quasi schon erahnen, das sind die, die die ganze Wut haben, weil sie mal 15 Minuten irgendwo stehen mussten, weil sie nicht weiter konnten, die dann diese Wut auf die Straße bringen. Sagen, jetzt fahre ich noch schneller. Ja, was will dieser scheiß Fahrradfahrer von mir? Ich habe gerade schon 15 Minuten da gestanden.
Ja, aber das ist, was mich so wütend macht.
Du bist
eine Mordmaschine.
Eben, und deswegen muss überall 30er-Zone und geblitzt werden ohne Ende. Ich halte nichts davon, Radverkehr und Autoverkehr zu teilen, weil nämlich so denkt der Autofahrer.
Nee, das ist dann trotzdem besser und
das ist,
ich, nee,
ist nicht mein Problem.
Straße.
Die Fahrradfahrer haben ihrs, ich habe meins, ich brauche mich nicht zu kümmern um die Fahrradfahrer.
Nee.
Und wenn du das alles auflöst, 30er-Zone und
vor allen Dingen in der 30er-Zone hast du nicht so viel Angst vor einem Auto, was dich anfährt.
Ja, also da gibt es halt immer auch diese Rentner, die dann sich denken, ja, also ich werde jetzt 80 nächsten Monat, ich glaube, ich kaufe mir mal so ein 550 PS Mercedes. Ja, das ist ganz gut. Ja, Automatik finde ich auch gut, dass wenn ich dann aus Versehen aufs Gas trete, ich auch direkt 200 fahre. Das ist gut, das nehme ich, dankeschön. Es ist auch lächerlich, dass wir so Autos einfach verkaufen. Das ist bei Motorrädern ja nicht so. Motorrad darfst du ja erst volle Leistung fahren, wenn du 24 bist und schon mehr als 2 Jahre den Führerschein hast.
Ja.
Aber Auto darf ich mir mit 18 grad frisch Führerschein und ich habe die Kohle, darf ich mir einen Porsche hinstellen.
Und das finde ich so krass, weil ich bin so, warum dürfen alle diese Riesenwaffe haben?
Ja.
So, ist ein bisschen weird. So.
Nee, ich kann ja auch verstehen, dass man sagt, okay, das ist für die deutsche Autoindustrie wichtig. Dann sage ich aber ganz ehrlich, ja bitte, dann führt ein, dass alle 2 Jahre ein Typ, der volle PS fahren will, dass der alle 2 Jahre zu einem Test muss.
Ja.
Egal wie alt er ist.
Aber das ist das Ding. Wir brauchen Verbote. Deutschland ist gut darin. Gibt uns Regeln, gibt uns Verbote. Die deutsche Politik glaubt in den letzten 5 Jahren daran, dass die Deutschen sich schon so irgendwie selbst großziehen werden. Oh nee, 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 machen wir nicht.
Die deutsche Politik hat noch ein viel, viel größeres Problem. Die macht ja Politik für Boomer.
Mhm.
Weil die demografisch halt die Hauptwählerschaft sind. Und weil sie selber Boomer sind.
Ja.
Und die sind komplett in den 70ern stecken geblieben. Jetzt wird gerade, die CDU macht gerade dieses 40-Stunden-Woche. Mhm. Arbeitgeber sagen, die Leute müssen mehr arbeiten, auch mal auf Überstunden verzichten, auf Überstunden abbrechen verzichten. Ich muss jetzt hier mal in die Hand spucken, um die deutsche Wirtschaft zu rütteln. Wo ich mir denke, habt ihr euch mal die Börse angeguckt? Habt ihr mal gesehen, dass der DAX seit Corona sowas von dermaßen scheißt, wie es den Firmen im Land geht, weil nämlich schon lange nicht mehr die Produkte entscheidend sind, die verkauft werden, sondern wie investitionsattraktiv die Firma ist.
Ja.
Auch dieses, wir müssen bauen, 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 weil Angebot und Nachfrage, da denke ich mir so, ja, das ist schön gewesen in den 60ern, hast du vollkommen recht, aber mittlerweile ist es so, in Moabit stehen Wohnungen leer, voll möbliert, einfach nur als Investitionsmasse. Weil dann können nämlich diese Drecksfirmen, die kaufen sich dann, also das sind Firmen wie Siemens oder so, die haben einfach mittlerweile Wohnungen.
Für Leute, die 3 Monate kommen.
Nee, noch nicht mal, das habe ich immer gedacht. Nee, ist noch viel geiler. Die kaufen sich diese Wohnungen, die Mietpreise steigen immer und die lassen die bewusst leer stehen, weil die so paradiesische Fantasiemieten abrufen können, um die Bilanz besser zu machen. Die können dann sagen, so, hier ist unser Portfolio, liebe Aktionäre, guckt mal, was wir für geile Vermögenswerte wir mit den Wohnungen in Berlin haben, können aber dann zur Steuer sagen, da will ja keiner einziehen, weil die Miete ist so hoch. Da haben wir leider Verlustgeschäft gemacht. Weil mich, das ist nämlich die Sache. Das Finanzamt will ja nur das sehen, was auch wirklich Ertrag bringt. Und die Investoren wollen aber das sehen, was möglicherweise irgendwann mal Ertrag bringt. Und damit hast du einfach eine riesen Kluft. Also das System funktioniert halt nicht mehr. Wir haben eine gute Reichensteuer, hätten wir, wenn es eine Erwerbsreichensteuer ist. Aber damit, also richtige Reiche, die gehen ja nicht arbeiten. Die gehen ja nicht 8 Stunden arbeiten und kriegen dann durch die harte Arbeit am Ende des Jahres 3 Millionen. Das sind ja nur die Vorstandsvorsitzenden vom DAX. Die restlichen lassen ihre Kohle arbeiten. Und da gibt es halt andere Steuermodelle, die man absetzen kann. Selbst mein Neffe, 20 Jahre, der hat sich mit Bitcoins ein bisschen auseinandergesetzt. Der weiß ganz genau, wie er seine Bitcoin-Gewinne umbuchen muss, damit das Finanzamt die nicht als Gewinne sieht. Mit 20. Weil er durch YouTube zu einem Finance-Bro geworden ist.
Alter, sind wir fucking Loser.
Ja, nee, bei mir ist auch eine Prinzipiensache. Ich will mit ETFs und mit dieser ganzen Aktienscheiße nichts zu tun haben, weil das ist, damit schaufeln wir uns als Mittelschicht das Grab. Die reden uns alle, die FDP wollte jetzt letztens, war so ein Vorschlag von einem halben Jahr, wollte die, dass die Rentenkassen an die Börse gehen.
Berühr meine Rente nicht!
Ich meine, im Endeffekt macht es ja Sinn, weil du kannst ja nicht mehr mit den normal hergebrachten Dingern noch, also du kriegst ja keine Zinsen mehr.
Hey, ich habe gerade einen Brief bekommen, ich krieg 600 Euro im Monat Rente.
Ja, guck mal, in meinem Alter, da sind es 1200.
Alter.
Ich habe es geschafft, oder? Thomas. Seit ich 15 bin gearbeitet. Ich bin auf der sicheren Seite. Allerdings steht dann immer dick drunter, wenn sie jetzt genauso weiterarbeiten wie die letzten 25 Jahre, bis sie 65 sind. Ah, cool. Nee, aber das ist schon crazy. Naja. Wir müssen mal zum Ende kommen.
Ja, wir müssen zu einem Open Mic.
Ja, ne? Zu einem neuen Open Mic, wo ich auch nur hingehe, damit ich mich vielleicht in den Quatsch Comedy Club doch reinspielen kann. Und das ist halt, liebe Leute, um wieder zurückzukommen zum, wie soll ich sagen, zum Anfang. Ja, ich würde auch gerne bei Nightwatch und Quatsch Comedy Club spielen, einfach weil die Kohle ja doch gut ist.
Ja, die ist okay. Ich spiele im Quatsch.
Und dann auch noch mit diesem überheblichen Lächeln. Danke, Mathilde. Ich spiele im Quatsch. Nein, es ist, ja.
Thomas, überhebliches Lächeln ist jede zweite Punchline von mir. Das kannst du mir nicht verkleben.
Ja, okay. Wie viel machen wir eigentlich? Egal. Es war sehr nett.
Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass du ein bisschen mehr über Politik reden durftest als sonst mit Erika.
Ja, das Ende hat es gerade nochmal rausgerissen.
Das hat es noch richtig, das war ja. Gut, ne? Das hat gut getan. Ja, und danke, dass du auch teilweise jetzt für uns da warst, aber du und Georg habt manchmal eine ähnliche Energie. Ich wollte dich auch zweimal Georg nennen und dann musste ich sagen, nee, das ist Thomas, Mathilde.
Ja, wir verstehen uns. Also Georg und ich, wie gesagt, man darf uns nicht alleine unbeaufsichtigt Podcast lassen. Ja,
als ich den gehört habe, war ich so, oh, wer hat die beiden allein gelassen? Ja. Das war keine gute Idee.
Und wir hätten locker noch 4 Stunden so weitermachen können.
Das war das Gefühl, ich war so.
Wir haben uns gerade erst warm gelaufen. Wir waren gerade so 2000 vor Christus. Ja. Und wir fingen gerade erst an, von da uns abzuarbeiten.
Ja, also falls ihr die Folge hören wollt, die ist bei Mukpo irgendwann mal vor, im Sommer oder über Weihnachten, weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist etwas.
Ja. Habt einen schönen Abend, grüßt eure sexpositive Oma.
Naja, und wir empfehlen uns.